ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Nein, man hält es nicht für möglich. Herzlich willkommen zu dieser Folge, zu der 100. Folge Distanz und Gloria. Man kann es gar nicht glauben, aber tatsächlich sind wir heute in dieser Woche am 2. Dezember um 16.42 Uhr plus minus in der 100. Folge angekommen. Es ist wunderbar. Es gibt tausend und eine Sache, die wir zu besprechen haben, sicherlich. Und zuallererst möchte ich es nicht verabsäumen, wie das so schön heißt, warum auch immer, versäumen würde erreichen, euch Danke zu sagen. Danke für 100 Folgen, danke für 100 Folgen Treue. Es macht uns wahnsinnig viel Spaß und wir hoffen, dass mindestens noch 100 dazukommen. Und an der Stelle möchte ich natürlich den Mann begrüßen, den Mann der Stunde, ohne den das natürlich alles nicht möglich wäre. Und das ist der Herr Städt. Herzlich willkommen, Herr Städt, in dieser so besonderen 100. Folge. Wie geht's dir, mein Lieber?
Auch von meiner Seite her, ich begrüße auch den Herrn Städt. Also ohne den das hier alles nicht möglich wäre. Er ist wirklich derjenige, ohne den Distanz und Gloria nicht das wäre, was es ist. Ja. Und da möchte ich mich auch nochmal sehr herzlich bedanken. Aber irgendwie scheint er nicht zu antworten. Ich weiß auch nicht, was da los ist.
Gut.
Man ersetze Städt durch Polos und freue sich. Mir geht es sehr, sehr gut. Ich habe mich schon seit mindestens 2 Minuten auf diese Folge gefreut, aber tatsächlich wirklich seit Tagen.
Ich bin doch.
Und ja, also du musst kurz noch 2, 3 Chatverläufe vorlesen, die, nee, eigentlich nicht. Aber es war witzig in den letzten Tagen, wo du mich gefragt hattest, ob ich Glühwein-Intos hatte. Ja.
Ja.
Aber das Problem war, ich hatte keinen drin, deshalb habe ich nur Blödsinn geschrieben.
Es war nur indisches Curry.
Nein, mir geht es sehr gut. Curry.
Curry.
Und indischer McDonald's.
Ah.
Ja. Jedenfalls ist es so, dass wir ja wirklich zur Weihnachtszeit 2020 damit angefangen haben. Und es immer um die Weihnachtszeit herum so eine runde Folge kommt. Erst in 50 Jahren wieder wird es wieder derselbe Tag sein, an dem wir angefangen haben.
Das übersteigt jetzt wieder meinen mathematischen Horizont, aber wenn du das sagst, wird das sicherlich stimmen, Herr Städt.
Korrekterweise 52, wenn wir jetzt noch die Folgen einrechnen, die wir eventuell nicht machen, zur Weihnachtszeit, haben wir ja immer eine Pause drin, dann ist es schon eher.
Ja, das ist richtig.
Ja, wie dem auch sei, es ist jedenfalls besonders.
Es ist auf jeden Fall besonders. Bevor wir gleich in das angekündigte Fragenfeuer starten, habe ich noch 3 Dinge, die mich diese Woche bewegt haben, mal abgesehen von meinem Auto. Was ich noch habe, aber nicht mehr lange. Zum einen war ich dieses Jahr schon häufiger auf dem Weihnachtsmarkt, als ich glaube die letzten 5 Jahre zusammengerechnet, ohne einen einzigen Tropfen Glühwein getrunken zu haben. Aber was man ja sieht, sind die Reisegruppen bzw. irgendwelche Betriebsausflüge, die dann dort im Reisebus ankommen. Und im Zusammenhang damit gibt es etwas, womit man die Güte eines Betriebsausflugs messen kann auf einem Weihnachtsmarkt. Herr Städt, kannst du dir vorstellen, was das ist?
Ja, mir fallen da gleich 3 Dinge ein. A, die Frisuren, no front, aber Klischee trifft dort oft Realität. 2, wie betrunken die Leute sind. Je betrunkener sie sind, desto schlechter ist der Betriebsausflug. Und Nummer 3, was konsumiert wird, Feuerzangenbowle oder Billigfusel?
Man kann das alles ganz einfach runterbrechen, Herr Städt. Es ist jetzt ein bisschen, also es kommt aufs Auge des Betrachters an, wie so häufig, ob man das jetzt als gut oder als schlecht sozusagen exklamiert. Das ist die sogenannte...
Was ich gerade gesagt habe?
Ja, naja, ja. Das, was ich gerade jetzt reinbringe, das ist die sogenannte BKQ. Kommst du drauf, wofür das steht, Herr Städt?
Eine BKQ, das hört sich so an, wie als wäre das irgendwie eine besondere Züchtung für ein spezielles Molkereiunternehmen. Eine BKQ.
Nein, die BKQ ist die sogenannte Buskotzquote.
Buskotzquote.
Und je nachdem, okay, wie hoch diese BKQ ist pro Firmenausflug, daran lässt sich ablesen, wie gut der Firmenausflug war.
Je nachdem, welcher Ende des der BKQ-Skala als gut bezeichnet wird. Also ist von Unternehmen zu Unternehmen ja unterschiedlich.
Das liegt eben im Auge des Betrachters. Ob das Unternehmen sagt, ja, wir sind besonders fortschrittlich, bei uns geht es darum, dass sich keiner erleichtern muss, wir kaufen nur Döner. Das gibt es jetzt nämlich auch auf dem Weihnachtsmarkt. Es gibt jetzt einen Dönerstand auf dem Weihnachtsmarkt in Leipzig. Da musste ich auch ein bisschen grinsen. Oder ob das Unternehmen sagt, nee, bei uns muss es richtig krachen. Also unter 5, die da im Bus bröckeln, geht's nicht. Ja? Das ist die sogenannte BKQ, die würde ich hiermit offiziell zur Verfügung stellen für Skalen, zur Skala erklären, zum Messwert, wie gut eine Betriebsfeier, ein Betriebsausflug auf den Weihnachtsmarkt ist. Herzlichen Glückwunsch.
In dem Fall möchte ich auch gleich noch einen anderen Faktor einführen, den ich eigentlich deutlich später erst einführen wollte, als wenn es um meine Indienreisen geht. Und zwar den sogenannten STB. Warum? Also es gibt in Indien sind die Straßen relativ schlecht, ja, das ist bekannt. Und noch dazu, es gibt dort einen Haufen Speedbumps, also solche Rüttelstreifen, aber das sind nicht so wie bei uns Rüttelstreifen, sondern es sind ja wirklich welche, wo es das Auto so richtig hoch und runter schüttelt, wo du wirklich mit 3 km/h drüber fahren musst. Und wir sind dort einmal hin und zurück jeweils 6 Stunden gefahren, also 6 hin, 6 zurück. Und eben 7, weil die Straßen schlecht waren, man anhalten muss, Chai trinken und so weiter und so fort.
Und weil die Straßen so schlecht sind, muss man anhalten und Chai trinken. Das ist aber auch ein spannender Kausalzusammenhang.
Das wäre eine Begründung, aber jedenfalls ist, ob das ein Zusammenhang ist, weiß ich nicht, aber jedenfalls sind diese beiden Dinge nacheinander aufgetreten. Und da ist mir eingefallen, woran man also ein Auto auch noch messen kann, nämlich an dem STB-Factor, Street to Butt Factor. Das heißt, wie sehr sozusagen sich die Straße auf das Hinterteil überträgt. Okay, what is the STB on this bus? Yes, 100%. Okay, dann wird also diese Straße oder diese Fahrt sehr, sehr schlecht. Oder STB 50%, wie beim normalen Auto. Dann wird es ein bisschen abgefedert, aber es tut trotzdem weh. Ja, also würde ich jetzt auch mal mit zur Verfügung stellen.
Sagen wir mal, wer STB 100% wählt, der hat auf jeden Fall nicht das Komfortpaket gebucht und kann sich schon mal, also hat auf jeden Fall dazu gebucht eine Wirbelsäulenstauchung.
Ja, oder whatever, eine Po-Komprimierung oder was weiß ich.
Gut, das Zweite, was mich diese Woche bewegt hat, Herr Stett, endlich haben Sie sich positioniert, kann man fast sagen, böse Zungen würden das behaupten, die deutsche Mannschaft boykottiert die Endrundenspiele in Katar. Oder wie es heißt, Katar. Wusste ich auch nicht. Ja, brauchen wir jetzt nicht lange drum rumzureden. Das war von vorne bis hinten zu wenig. Schauen wir mal, wie es dann in 2 Jahren bei der sogenannten Heim-EM wird. Oder wie ich es liebevoll nenne, die Heim-M. Und das Dritte, nach langer Abstinenz durfte ich unverhofft mal wieder einen Chor leiten. Denn ich bin eingesprungen bei einer Weihnachtsmucke des Chores Vox Humana, der normalerweise dirigiert wird von Professor Dr. Martin Krumbiegel, ja, Professor der Musikgeschichte und Musikwissenschaft werden ihn vielleicht manche aus der Hochschule für Musik und Theater kennen. Der ist erkrankt, gute Besserung nochmal an der Stelle, wenn es ihn immer noch getroffen haben sollte. Und für ihn bin ich eingesprungen und habe so eine gute 3/4 Stunde Programm mit seinem Chor kurzfristigst übernommen und wir hatten da viel Spaß und ist mir wieder aufgefallen, ich will wieder mehr dirigieren. So, das nur ganz kurz, das waren die 3 Dinge, die mich diese Woche sehr bewegt haben. Ansonsten, hast du noch was zu erzählen oder wollen wir in die Fragen der Menschheit starten?
Ich möchte gerne darauf antworten, was du gerade gesagt hast und habe noch 2 Sachen aus Indien und dann noch eine 3. Sache, die mich bewegt hat. Also ich habe auch noch 3 Dinge und zwar die erste ist, das, was du gerade gesagt hast, dass das Dirigieren Spaß macht. Ich war heute das erste Mal seit langem wieder bei einer Probe des Collegium Germanum, was sehr, sehr schön war, weil ich bis jetzt ja eher hauptsächlich organisatorische Arbeit geleistet habe und keine musikalische Belohnung bekommen habe. Und das war sehr, sehr schön, da mal wieder zu sein. Und ich habe einen einzigen geleitet und gemerkt, ja, Dirigieren macht Spaß, vor allem dann, wenn man selber wirklich den Spaß auch auf den Chor übertragen kann und der Chor es auch noch gut macht. Und ich habe einen einzigen geleitet, deshalb Das ist ja schon die kleinste Form von Dirigieren, die man da hat. Und am Sonntag werde ich das Konzert mitgesungen haben in Weißenfels und worauf ich mich schon sehr, sehr freue. Und das Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Es gibt noch zwei Sachen, die ich auch aus Indien erzählen möchte. Man denkt jetzt, dass das alles nur lustig war, aber es war vor allem einfach sehr, sehr schön. Und ich breche jetzt einfach nur noch zwei lustige Sachen runter, die ich erzählen will, alles andere später. Und zwar, bei der Fahrt sind uns noch zwei Dinge aufgefallen. Erstens, sie haben es manchmal nicht so mit Englisch oder nehmen es deutlich zu höflich. Ja? Da stehen dann also riesenlange Schilder an der Straße. Zum Beispiel steht dort, wenn man nicht zu schnell fahren soll, Excessive Speed invites Prosecution. Also, wenn du zu schnell fährst, wirst du eingeladen, verfolgt zu werden.
Das ist aber wirklich schön.
Excessive Speed invites Prosecution. Glaub, You're invited to be prosecuted. No, thanks.
Das ist die höflichste Androhung, die ich, glaube ich, je gehört habe.
Ja, Excessive Speed invites Prosecution. Und dann war da noch so ein Medical Center, und zwar Shiva ist so ein Gott, ein indischer Gott. Spielt keine Rolle, nur damit man es versteht. Shiva's Heart, also Herz, Shiva's Heart Dedication Center. Okay, klingt jetzt erstmal gut. Wenn man aber weiß, dass Dedication mit D-E-A-D geschrieben ist, also Dedication.
Totifikation.
Schlicht. Ja, genau. Also so kann ein einziges Probleme bereiten.
Ja, das ist ja, und aber das ist ja, ich, das ist, ja. Entschuldige, das ist ja im Deutschen auch so, ne? Ein Buchstabendreher und der ganze Satz ist uriniert. Gibt es ja auch genügend Beispiele. So, jetzt dein drittes, sorry. Den musste ich kurz loswerden. Und das
genau, ein Beispiel ist zum Beispiel die Knackwurst. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. es gibt...
Gut.
Ja. Dann bin ich im Zug gewesen, nach Rostock nochmal. Ich musste da noch was erledigen, was ich ja erzählt habe mit der Wandstreichen und so. Und da auf der Hinfahrt sind in Köthen ein paar Leute eingestiegen, die, weiß nicht, das war so die Sigrid und Ernas, ja, das ist ja immer sehr, sehr schön. Die verhalten sich ja auch sehr, sehr höflich im Zug und sehr zurückhaltend und rücksichtsvoll. Und dann ist es immer witzig, wenn da so ein Handy angeht, weil die irgendwas auf ihrem Smartphone geschickt bekommen per WhatsApp und dann nicht wissen, wie man das ausstellen kann.
Und WhatsApp. Diese Frau habe ich auch tatsächlich. Auch schon oft gehört. WhatsApp. Ja. WhatsApp. Ich habe auf WhatsApp eine Nachricht gekriegt.
Und zwar hatte diese Dame anscheinend Geburtstag und hieß Sigrid. Sigrid. Weil es hat irgendjemand scheinbar online so ein Video gemacht. Steve jedenfalls. Happy Birthday, Sigrid. Happy Birthday, Sigrid. Happy Birthday.
Das ist ja manchmal, so das darfst du niemand erzählen, aber das ist ja manchmal auch so ein bisschen unser Traum bei Amakord, dass wir einfach ein Video vorproduzieren, in dem man dann optional alle möglichen Namen einsetzen kann. Gut. Aber wir machen das natürlich
jedenfalls
total gerne für jeden persönlich.
Mein Highlight der Woche gewesen. Happy Birthday, Sigrid.
Das glaube ich dir. Herr Stett, ich habe noch einen Vorschlag für einen folgenden Titel. Ja.
Ja, 100.
Im Sinne, naja, die ist ja sowieso da, aber ich hatte jetzt, weißt du, gedacht, im Sinne der Weihnachtszeit und im Sinne des Jubiläums, nennen wir die Folge einfach Freut euch und jubiliert. Ganz uneigennützig.
Freut euch und jubiliert, aber bitte so geschrieben, wie es sich gebühret.
Ja, also ohne IE.
Genau.
Da denken die Leute zwar, aber...
Nee, das machen wir nicht.
Nee, wir machen das schon schön. Wir schreiben das schön.
Wir sind blöd, haben da auch recht dann, aber naja.
Ja. Gut. Herr Stett, also Folgendes. Wir haben Fragen. Wir haben viele Fragen. Wir haben nicht 100 Fragen. Wir haben 50 Fragen geschenkt gekriegt, sage ich schon, zur 100. Folge. Kann man schon so sagen. Ihr wolltet 50 Dinge von uns wissen. Und diesterhalb und desterwegen würde ich vorschlagen... Gehen wir rein und schauen mal, wo uns das hinträgt, oder?
Einverstanden.
Also es sind, ich habe jetzt hier nicht immer die Namen derer, die Fragen geschickt haben, dafür sind es auch einfach zu viele, das würde ein bisschen weit führen. Frage Nummer 1, Herr Stett, geht glaube ich an uns beide. Führt ihr Buch über Auftritte?
Ich antworte darauf mal, ich habe tatsächlich ein Buch geführt. Aktuell führe ich keins, allerdings liegt das eine Buch hier neben mir sogar. Man hat gerade gehört, wie ich es rausgenommen habe. Ich habe in einem Schuljahr 2013, 2014 ein Buch über jeden einzelnen Auftritt geführt, den ich da gesungen hatte. Vom Chorlagergottesdienst am Anfang bis zum letzten Abschlussgottesdienst. Und zwar aus dem Grund, dass meine jetzige Frau damals in Indien war. im Auslandsjahr und ich ihr das hinterher erzählen wollte, was ich da erlebt habe. Und das ist sehr, sehr schön. Manchmal gucke ich da rein und freue mich sehr darüber. Kann ich jedem empfehlen. Ist natürlich aufwendig, aber andererseits erfährt man dann halt Sachen von früher, an die man sich nie erinnert hätte.
Also, verstehe ich. Ich mache es trotzdem nicht. Weil,
ja.
Erstens,
ich mach's ja auch nicht
grade. Erstens hätte ich damit wahrscheinlich eher anfangen müssen. Also jetzt so bei Konzert 2100 anzufangen, ist halt auch ein bisschen komisch, glaube ich. Und dann ist es auch einfach so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass bestimmte Konzerte, bei denen Dinge passieren, das bleibt einfach hängen. Also zum Beispiel, vor kurzem gab es bei einem Konzert von uns einen medizinischen Notfall in der Frauenkirche. Da haben wir abgebrochen und Daniel ist als Ersthelfer mit hingegangen. Das sind so Sachen, die sind so prägnant, die bleiben hängen. Und ehrlich gesagt, alles, was darunter ist, da sind dann auch schöne Konzerte dabei gewesen. Aber das ist dann auch oft nicht so, dass ich sage, da muss ich mich jetzt zwingend immer dran erinnern. Weißt du, also so normale Konzerte, es sind schön oder sind nicht so schön. Wenn sie gar nicht schön sind, erinnert man sich auch sowieso dran. Und wenn sie zu gut sind, erinnert man sich auch meistens dran. Also das Grau, da muss ich mich jetzt nicht so unbedingt dran erinnern. Und so prägnante Sachen, die bleiben dann eben doch hängen. So, das von mir
dazu. Ja, ja. Ich stimme dir zu. Ich meine auch quasi nur, das ist dann interessant, was man da so darüber gedacht
hat. Ja, sicher. Damals. Und du hattest ja auch einen konkreten Anlass, ja. Ne? Nicht wahr?
Genau. So. Ja, ich, wie gesagt, aktuell mache ich es ja auch nicht mehr.
Frage Nummer 2. Singen wir beide in diesem Jahr noch zusammen? Nun, man soll, glaube ich, niemals nie sagen, aber vorgesehen ist es so.
Ist nicht geplant.
Soweit ich weiß nicht.
Ja.
Das haben wir letztes Jahr gemacht und das war sehr schön.
Ich frage es jetzt, was machst du am 31.12.?
Da singe ich Weihnachtsoratorium, vierte Kantate mit dem Thomaner Chor, 13.30 Uhr in der Thomaskirche.
Vierte Kantate, okay. Ja. Da bin ich nicht dabei, offensichtlich.
Offensichtlich. Ja. Frage 3. Herr Stett, wann machst du deine Pilotenprüfung? Die Duggis wollen Daumen drücken.
Also, das ist eine sehr aktuelle Frage, weil wann die Pilotenprüfung zu machen ist. Ein Pilot macht in seinem Leben eigentlich einmal pro Monat irgendeine Pilotenprüfung. Irgendein Check, der bestanden werden muss. Aber die Frage geht wahrscheinlich, wann ich meine Lizenz erhalte, die Prüfung dafür. Also ich habe regelmäßig Checkflüge, die zur Lizenz führen. Und für die Abschlussprüfung werde ich irgendwann im Herbst nächsten Jahres Landetraining machen und Checkflug und so. Und dann habe ich das werde ich natürlich verkünden, wann das sein wird. Allerdings werde ich am 20.12. sehr vermutlich eine Pilotenprüfung haben, nämlich die zur Privatpilotenlizenz. Ich habe jetzt endlich einen Termin hier in Sachsen, in Großenhain. Und die wird irgendwann um 13 Uhr wahrscheinlich sein. Und da könnt ihr gerne die Daumen drücken, das wird sicher was bringen.
Das heißt, ab da kannst du mich dann auch zu meinen Konzerten fliegen.
Genau, endlich. Wenn wir beide was bezahlen dafür.
Endlich.
Also ich darf das noch nicht für Geld machen dann. Ne?
Ja. Hatten wir Thomaner am Gymnasium alle Leistungskurs Musik? Ja. Kann man relativ kurz
beantworten. Genau, die Frage ist einfach zu beantworten. Genau.
Ja.
Ja.
Frage 5. Würden wir unsere Kinder auch zu den Thomanern schicken?
Fang du mal an.
Wenn es das Kind möchte, ja. Wenn das Kind es nicht möchte, werde ich ganz sicherlich nicht forcieren, dass es in den Thomaner Chor geht. Weil ich finde, das ist eine Entscheidung, die muss jeder irgendwie aus sich heraus treffen. Und sicherlich wird mein Kind möglicherweise oder meine Kinder möglicherweise mit Musik in Berührung kommen. Das wird sich nicht vermeiden lassen, schon aufgrund des Berufes des Vaters. Aber ob das Kind dann selber Musiker wird oder singen möchte, das steht ja dann auf einem anderen Blatt. Und ich finde, so eine Berufung kommt meistens zu einem. Die sollte man nicht forcieren. Und wenn das so ist, dann darf das Kind das gerne machen und wird dann natürlich auch, so gut es geht, unterstützt dabei.
Bei mir gibt es zwei Antworten. Eine, wenn es nur mich betrifft, wie ich alleine antworten würde, wäre genau das, was du gesagt hast, exakt das, genau das Gleiche, außer mit dem Beruf, sondern da eher die Vergangenheit des Vaters, weil man darüber natürlich spricht und dann stehen da auch CDs im CD-Fach und so weiter und so fort. Allerdings ist es so, dass wir in der Familie uns da nicht einig sind, also in der Elisa und ich, was jetzt passiert, wenn das Kind da wirklich den Wunsch hat, das zu tun. Da sind wir noch nicht zu einem gemeinsamen Ergebnis gekommen.
Sag mal so, es hat ja auch noch ein bisschen Zeit.
Genau, aber der Tag wird kommen eventuell und dann müssen wir wissen, was wir machen.
Das ist richtig. Frage 6. Was würdet ihr bis in 10 Jahren gerne mal gemacht haben?
Ich würde gerne mal ein Verkehrsflugzeug geflogen sein.
Ich würde tatsächlich ganz gerne in der Leipziger Oper mal Zauberflöte gesungen haben.
Das kann ich sehr gut verstehen. Das sind beides Dinge, die realistisch sind.
Zumindest realistisch was, scheinen.
Scheinen, ja, genau. Deshalb haben wir beides das so auch gesagt. Es ist geplant, mehr oder weniger, aber es ist nicht hundertprozentig sicher. Das ist eigentlich ganz nett, dass wir da beides so geantwortet haben. Ja.
Das lässt ja auch, weißt du, das lässt ja auch ein bisschen Spielraum am Ende. Ne?
Ja.
Frage 7. Sind eure Partnerinnen auch musikalisch?
Kann ich mit Ja beantworten, auf jeden Fall.
Ja, aber also bei mir auch, aber zum Glück keine Berufsmusikerin. Das
alle beide
würde nicht, mitunter genau. Ein bisschen schwierig werden. Sogar sehr musikalisch, ja, muss ich sagen.
Liebe eine Grüße. Sache dazu noch, genau, von meiner Seite auch an beide. Musikalität beginnt bei mir schon damit, beginnt bei mir schon bei aktivem Musikhören. Wenn Leute sagen, nee, ich bin nicht musikalisch, sage ich ja, und was hörst du so für Musik und wann und wie und überhaupt, sage ich doch, du hörst ja schon aktiv zu, das ist auch schon Musikalität.
Gut, das ist korrekt, das würde ich auch unterschreiben. Frage 8. Hättet ihr gedacht, dass wir den Podcast oder dass ihr den Podcast so lange konstant aufnehmt?
Ich muss sagen, ich habe überhaupt nicht gedacht.
Ich auch nicht. Ich muss ganz kurz sagen, ich habe die Fragen tatsächlich manchmal so ein bisschen so formuliert, dass entweder, also hier steht jetzt, hätten wir gedacht, dass wir den Podcast so lange aufnehmen, aber ich glaube, ich mache das doch eher so, wie die Fragen geschickt wurden, nämlich hättet ihr gedacht, dass ihr den Podcast so lange konstant aufnehmt. Ja, nee, warum auch? Also ich meine, am Ende, von meiner Seite war es so, dass ich da tierisch Bock drauf hatte. Aber es war auch immer klar, dass das ein Projekt ist, woran wir beide Spaß haben sollen. Und es hätte ja durchaus sein können, dass Herr Stett nach Folge 3 sagt, ich habe keinen Bock mehr auf dich, du erzählst nur Müll. Und dann, also nee, das war jetzt nicht von vornherein geplant, kann ich so nicht sagen.
Es hätte ja auch sein können, das wussten wir am Anfang nicht, dass wir es überhaupt schaffen, einmal pro Woche.
Ja.
Das ist eigentlich auch ganz cool.
Und ich erinnere mich noch, wie wir uns drüber unterhalten haben, in welchem Turnus wir das machen wollen. Und wir beide eigentlich gesagt haben, einmal die Woche, das halten wir nie durch. Das ist terminlich nicht zu schaffen. Und siehe da, es ist offenbar doch zu schaffen. Gut, da muss man sagen, waren 2 Jahre Corona dabei. Ja. Aber ich denke mal, wenn wir das gut organisieren, dann dürfte da noch die ein oder andere Folge dazukommen. Nicht wahr?
Ich denke ja, mindestens 2 werden schon noch dazukommen.
Frage Nummer 9. Gibt es eine Party anlässlich der 100. Folge? Ja, natürlich. Ihr seid ja gerade dabei. Ich verstehe diese Frage gar nicht. Ich auch sagen.
Also was man nicht sehen kann, ist, dass ich jetzt schon eine halbe Flasche Glühwein getrunken habe. Eventuell hört man es in Kürze.
Deswegen ergibt das, was der Herr Stett heute erzählt, auch mal Sinn.
Ja.
Frage Nummer 10. Mensch, das geht ja wie das Brezelbacken hier. Verlost ihr mal Karten für Amakord oder Collegium Thomanum? Da würde ich sagen,
das ist eigentlich eine gute Idee. Da würde ich auch Ja sagen.
Das mache ich sofort. Ja. Wir machen das wie folgt.
Jetzt?
Ja, sofort. Da lasse ich mir sofort was einfallen. Ich verlose hiermit 2x2 Karten für das Amakord Benefizkonzert zugunsten von UNICEF am 15. Dezember 19.30 Uhr in der Thomaskirche zu Leipzig. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist uns auf Instagram zu folgen und uns möglicherweise mit dieser Folge in irgendeiner Form in eurer Story zu markieren. Das ist alles. Wenn ihr das macht, nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Wir werden das, oder Losfee Stett wird das nächste Woche aus einem magischen Zylinder ziehen, wer da kommen darf. 2x2 Karten sind zu gewinnen. Nehmt teil und freut euch. Es ist ja auch bald Weihnachten.
Das finde ich ganz großartig, dass du das machst. Das Collegium Thomanum, dafür werden wir noch ein Weilchen brauchen, aber ich sage auch, dass wir das machen werden. Aktuell ist es so, dass viele unserer Konzerte eintrittfrei sind und es nicht in dem Sinne Karten zu verlosen gibt. Aber sollte das soweit sein, dass es bei einem der Konzerte Karten zu verlosen gibt, werde ich sofort in der entsprechenden Discanto Gloria-Folge das verkünden.
Gut. Frage Nummer 11. Wie sieht die Vorbereitung für die einzelnen Folgen aus?
Das kann ich ganz genau sagen. Wir müssen den Termin ausmachen und ich muss mein scheiß iPad laden. Das war's.
Ja, und manchmal muss er auch sein Mikrofon dabei haben. Nicht wahr, Herr Stett?
Ja. Ja, heute habe ich es mit. Hört man das?
Ja, man hört es.
Hallo? Okay.
Tatsächlich. Ja, also meistens ist es so, wir machen uns einen Termin aus, wenn es für beide passt. Das ist mal eher und mal später in der Woche, manchmal tatsächlich relativ kurzfristig auch, je nachdem. Am besten ist meistens, wenn einer von uns halt terminlich frei ist sozusagen, also am Wochenende jetzt nicht so viel zu tun hat, dann kann der andere sich eine Zeit raussuchen, wann es ihm passt. Das ist meistens sehr hilfreich. Und dann ist es von meiner Seite so, dass ich mir eine Empfehlung raussuche, was ich euch gerne ans Herz legen möchte. Dass ich drei Dinge raussuche, die mich interessieren an Herrn Stett, was man ihn fragen könnte. Möglichst auch Sachen, die man noch nicht gefragt hat. Das wird tatsächlich zunehmend schwieriger, weil ich mich jetzt weniger, weil es so wenig gibt, sondern weil ich mich mit zunehmender Folgenzahl weniger erinnere, was wir schon mal gefragt haben tatsächlich. Ich habe dann immer Schiss, dass ich was doppelt, aber wenn es in der 120. Folge dann mal vorkommt, dann würdet ihr es sicherlich verzeihen. Manchmal merkt man aber interessanterweise auch selber im Podcast, in dem Moment, wo man drüber spricht, dass man schon mal drüber gesprochen hat. Das ist auch sehr witzig. Genau, und dann schreibe ich mir Dinge, die ich irgendwie, die mich im Alltag bewegen, die ich lustig finde, Sachen, keine Ahnung, Schlagzeilen der Woche, Dinge, die man so aufsaugt über die Woche, die ja, schreibe ich mir dann auf. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass ich außer den drei Dingen unter Empfehlung nichts aufgeschrieben habe und dann heißt es Freestylen. Herr Stett, ich denke mal, bei dir ist das ähnlich.
Bei mir ist genauso, bloß dass ich eben nicht diese Kategorien immer einhalte, sondern immer nur das, was mir gerade einfällt. Ich möchte noch kurz was zu der Terminfindung sagen. Oft ist es dann so, weil Herr Pullers ja oft samstags und sonntags oder freitags Konzerte hat oder irgendwo unterwegs ist, da kriege ich dann Nachrichten wie, kannst du bitte Samstag 10 Uhr?
Und genau.
Also lustig, solche Sachen.
Lustig wird es dann, zum Glück, lustig wird's dann, wenn der Herr Stett schreibt, nee, gar nicht.
Ja, das gibt's auch. Das ist auch zum Glück relativ selten. Aber manchmal kommt von mir ja auch die Sage, ich kann nur in den und den Zeitraum. Und dann sagt er, Mist.
Genau. Also
ja, aber tatsächlich kriegen wir es ja immer. Manchmal ist es dann halt bloß eine halbe Stunde oder so. Ne? Irgendwie schaffen wir es schon.
Stett, was war eigentlich das Früheste, was wir mal aufgenommen haben? Ich glaube, 7.30 Uhr oder sowas hatten wir einmal gemacht.
Das war mal... Ich weiß, da waren wir noch in Närchau, das war mal sehr früh.
Ja, genau. Da dachte ich echt, mein Hamster jodelt. Und ich glaube, das Späteste, was wir gemacht haben, kurz, also das war wirklich fast live, da haben wir, glaube ich,
so 20 Uhr oder so.
20.30 Uhr oder sowas bis 21.30 Uhr aufgenommen, dann habe ich das geschnitten und direkt rausgeballert an dem Sonntag. Ja. Naja, so ist das.
Es war bis jetzt selten, dass wir Sonntagabends aufgenommen haben.
Und dann ist es ja auch ganz oft so, wenn man miteinander spricht, kriegt man ja auch so ein bisschen... Gedankenflucht im positiven Sinne. Also Herr Stett sagt dann was, das erinnert mich an irgendwas, was ich auch schon mal irgendwann erzählen wollte vielleicht und andersrum ist es ja sicher, du säufst ja wirklich Glühwein.
Ja, was hast du denn gedacht?
Ich dachte, du kokettierst dir damit. Du bist ein Kokettier.
Nee.
Schön. Ach, deswegen. Jetzt wird mir einiges klar. Ja, dann mache ich die schwierigen Fragen zum Schluss. Vielleicht sagt Herr Stett dann spannende Dinge. manchmal kommt man dann vom Hundertsten ins Tausendste und das ist ja auch ganz gut, weil dafür ist ja so ein Format Podcast auch da, nicht wahr? Und so. Offensichtlich interessiert es euch ja genug, dass ihr 100 Folgen zugehört habt. Egal, wohin das unsere Gedanken fliehen.
Punkt. Ja.
Und das ist schön. Herr Stett, wir haben als nächstes eine Schnellfragerunde. Nämlich. Frage 1.
Wer wird jetzt schnell gefragt?
Wir beide.
Du fragst mich.
Ich denke mal, Schnellfragerunde. Wir werden sicherlich die Antworten sagen, aber vielleicht ist unter Umständen noch ein bisschen erläutern, gelegentlich ab und an. Herr Stett, Bier oder Wein?
Also immer erst ich, dann du.
Ja.
Erst Wein.
Ja, ich mittlerweile auch eher Wein als Bier, aber eigentlich gar nicht mehr. Also tatsächlich habe ich, glaube ich, seit einem Jahr oder so keinen Alkohol mehr getrunken und ich vermisse es auch überhaupt nicht. Nee, das stimmt nicht. Ich muss es machen wie ein schlechter Ruderer. Ich muss zurückrudern. Ich habe im Sommer einmal ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, irgendwas Rosato-mäßiges getrunken. Das war ganz lecker, aber das war auch nur so ein Gläschen irgendwann im Sommer eben. Also beide eher Wein. Frage 13. Vor- oder Nachspeise?
Vorspeise.
Bei mir auf jeden Fall Nachspeise. Frage 14. Frühling oder Herbst?
Frühling.
Ja, Frühling. Da stimme ich dir in allen Belangen zu. Die 15. Frage ist ein bisschen fies. Da steht Mama oder Papa-Kind? Warte, ich leg mal vor, ich mag sie beide. Das ist eine wirklich böse Frage, weil ich glaube, Eltern haben ja auch unterschiedliche Aufgaben in so einem, also je nachdem, ja, auch, ob man Junge oder Mädchen
ist. Ich würde das in verschiedene Lebensabschnitte unterteilen. Ja. Es ist da tatsächlich so, dass es Zeiten gab, wo ich mehr Papa-Kind war und dann mehr Mama-Kind und mehr Papa und mehr Mama-Kind. Es wechselt sich ab.
Ja. Dann steht
aktuell hier, würde ich sagen, Mama. Aber nur aktuell, wegen verschiedener Dinge, die wir halt gerade klären.
Dann Frage 16. Steht so hier, ja. Hund oder Kaninchen? Katze.
So, wie du gesagt hast. Ja,
genau so steht es da.
Kaninchen.
Hund, tatsächlich. Bin eher so ein Hundemensch. Frage 17. A cappella oder mit Begleitung? Beziehungsweise Orchester?
Ich beantworte das aus zweierlei Sicht. Erstmal als Organisator, a cappella, als Sänger mit Orchester.
Absolut nachvollziehbar. Also, ich versuche es mal diplomatisch zu erklären. A cappella ist schon wirklich schön und es bringt wirklich coole Momente in relativ kleiner Besetzung. Also zumindest in unserer Besetzung, wir haben Akkord. Aber wenn so ein Orchester richtig loslegt, und ich habe es neulich wieder gehört, zum Beispiel der 98. Psalm von Felix Mendelssohn Bartholdy, der dritte Satz, wenn dann dort die Bläser dazukommen bei Singet dem Herrn ein neues Lied, da kriegst du einfach Entenpelle. Das ist einfach geil. Und wenn das richtig scheppert, Paulus, Elias, auch bei Bach, neulich das erste Mal WO gesungen dieses Jahr, mit Orchester ist schon sehr geil und auch mit Klavier tatsächlich. Das ist, also mit Klavier muss man dann nochmal ein bisschen extra beleuchten, weil das ist schon sehr intim, finde ich. Da kehrt man wirklich, da versucht man wirklich sein Innerstes nach außen zu kehren. Also nicht im Fäkalsinne, sondern im Sinne des Seelenzustands. Und das ist also nochmal sehr extra zu beleuchten. Da bin ich auch tatsächlich am kaputtesten. Also nach Niederabenden, mal abgesehen davon, dass man halt selber die ganze Zeit Mode ist, habe ich das Gefühl, das zieht am meisten Energie. Ansonsten, also in der Reihenfolge wäre es Orchester, A cappella, Klavierbegleitung. So.
Also ich stimme dir, was du über Klavierbegleitung gesagt hast, zu. Ich habe das ja auch schon mal gemacht, also natürlich nicht auf dem Niveau wie du, aber ich habe auch schon mal
besser
Stück von der ja, Stück von der Dichterliebe gesungen. die Hälfte und dann später noch die andere Hälfte. Und da stellt man wirklich fest, man muss, es geht nicht anders, man muss mit der Person, mit der man das zusammen spielt, sehr, sehr intime Sachen klären, weil ansonsten kann man das nicht gemeinsam musizieren. Das ist unglaublich, aber es geht nicht anders.
Ja, man muss da ein bisschen dahin kommen, einfach gemeinsam zu fühlen. Und das schaffst du halt nicht, indem du dich mal eben an einem Tag triffst, das durchspielst und den nächsten Tag dann machst.
Du musst dich auch gut kennen, das ist das Problem.
Genau. Ja. Frage 18. Solo oder Chor?
Ich beantworte das als Organisator und als Sänger. Als Organisator Solo.
Er stellt langsam wird's durchschaubar.
Nein, nein. Also es ist so, das kommt aufs Stück an. Ich glaube, wenn ich mehr Solo singen würde, würde ich sagen Chor. Aber dadurch, dass ich sehr, sehr viel Chor singe, wenn ich singe, freue ich mich immer sehr, wenn ich mal Solo singe.
Bei mir,
so kann man es eigentlich sagen.
Bei mir mittlerweile gar kein Chor mehr, bei mir mittlerweile eigentlich nur noch Solo. Weil,
das ist ja verstehbar.
Naja, das hat nicht nur was mit der Stimme zu tun, sondern auch einfach mit einer künstlerischen Freiheit, die man ja irgendwann dann entwickelt und auch den Willen sozusagen, seine Interpretationen zu zeigen. Das ging jetzt ein bisschen egozentrisch. Ja. Aber es ist ja schon so, dass du im Studium lernst, auch wie interpretiere ich was, wie näher ich mich einer Interpretation und so und wie erarbeite ich mir auch selber was und zwar technisch und auch inhaltlich. Und ich merke einfach, wie ich in mir drin immer seltener das Verlangen danach habe, lass es mich so formulieren, dass mir jemand von außen sagt, wie ich was zu singen habe. Dass mir sozusagen jemand diesen Schritt des Interpretationsdenkens und Durchdenkens abnimmt.
Ja, ich kann das absolut nachvollziehen. Und ich finde allerdings auch dieses, ich gehe da noch ein bisschen in eine andere Richtung. Ich sage auch, es ist schön, andere Sichtweisen auf bestimmte Stücke zu erfahren als Chorsänger. Ja, also, aber das ist bei dir eine andere Sache. Du bist Berufsmusiker und so, als ich bezeichne mich als immer noch als Laienmusiker, zwar mit professionellem Niveau, aber immer noch Laienmusiker, ist es sehr, sehr schön, mal dann auch andere Sichtweisen zu bekommen.
Frage 19. Vokal oder instrumental?
Das beantworte ich wieder. Achso, selber spielen, Vokal.
Ja, ich gehe davon aus, ja, bei mir dann auch eher Vokal. Also ich bin tatsächlich auf keinem Instrument so fit, dass ich damit ohne Probleme öffentlich gerne spielen wollen würde.
Ja, geht mir auch so. Das Problem mit Klavier ist, ich habe mal relativ gut Klavier gespielt, das ist auch immer noch so, aber eher als Werkzeug. Also selbst wenn ich sehr gut, sehr viel übe, ich komme auf ein Niveau, wo ich auch vorspielen kann. Das geht. Aber es ist so, dass ich noch nie, wirklich nie gerne Klavier vorgespielt habe. Das liegt, glaube ich, einfach daran, dass ich eigentlich immer nur zur Prüfungssituation Klavier vorgespielt habe und sonst nie.
Genau.
Deshalb habe ich das nie gerne gemacht.
Naja, es ist einfach, irgendwie ist das bei mir auch so konnotiert, du wirst halt immer bewertet, wenn du Klavier spielst. Das ist natürlich beim Singen auch so, immer. Aber da kriegst du keine Noten für.
Nee, es ist einfach so konnotiert bei uns. Ja. Ja? Singen ist für uns einfach mehr Spaß als Bewertung.
Ja. Frage 20. Butter oder Margarine? Bei mir ganz klar Butter. Eigentlich heißt es ja auch Makrine, aber ist egal.
Es heißt Makrine mit Doppel-K, C-H-R, Makrine. genauso wie Schocklade,
ja.
Mit Doppel-K, L-A-D-E und Batterie, B-A-T-T-R-I-E, Batterie. Mhm.
So ist das. Frage 21. Karten oder Brettspiel?
Karten.
Ist für mich eine schwierige Frage, weil ich poker ich ganz gerne und ich spiele auch ganz gerne Skat, aber ich habe in letzter Zeit immer mehr und mehr, noch mehr Spaß an Brettspielen, muss ich sagen.
Also es kommt, es gibt auch die Kombination, ja, aber ich spiele sehr, sehr gerne Doppelkopf und Skat. Und es ist auch so, das lässt sich besser transportieren.
Das ist korrekt. Ja.
Und was ich aber sehr gerne an Brettspielen spiele, ist zum Beispiel Carcassonne. Es ist
das habe ich noch nie gespielt.
Kein echtes Brettspiel. Es ist in dem Sinne nämlich kein echtes Brettspiel, sondern eher eine Verbindung aus beiden, weil man zieht ein Feld und muss das dann als Brett anlegen. So.
Na? Ja.
Und ein Kartenspiel ist auch Uno. Das spiele ich auch sehr, sehr gerne.
Ja, das stimmt. Uno geht auch irgendwie immer, egal wo man ist.
Mm. Ja.
Stadt oder Land? Haha.
Stadt, Name, Land. Ich bin sehr froh, dass ich die Kombination aus beiden in meinem Leben habe und immer haben werde. Und darüber bin ich wirklich sehr, sehr glücklich. Wenn ich jetzt nicht in der aktuellen Familie leben würde, in der ich wohne, oder lebe.
Was?
Und beides tue. Jetzt geht's langsam los, ne?
Darüber kickt.
Würde ich sehr wahrscheinlich in der Stadt wohnen, wenn ich alleine wäre.
Bei mir ist es so, dass, also wenn ich Dinge zu tun habe und ich mich mit Leuten treffen möchte, dann ist natürlich Stadt irgendwie bequemer, weil es die Wege kurz hält, verhältnismäßig. Aber wenn ich die Wahl habe, sozusagen, also jetzt mal angenommen, keine Ahnung, Rente, 70 Jahre, dann könnte ich mir schon auch die Ruhe auf dem Land ganz gut vorstellen. Sagen wir mal so.
Das Problem ist, dass man nicht Ruhe hat. Also man hat Ruhe vor anderen Leuten, aber man hat natürlich viel zu tun. Na, das ist der Unterschied.
Ja, aber also
wenn du so ein Landhaus hast.
Ja. Ich stelle mir das halt total geil vor, wenn keiner mehr was von dir will. Weißt du?
Das,
und dann kannst du den ganzen Tag kannst du Rasen mähen oder du kannst pflanzen. Oder also du kannst ja machen, was du willst so am Ende. Und das finde ich eigentlich ist eine ganz, ganz schöne Sache.
Genau, es kommt natürlich darauf an, wo auf dem Land du wohnst. Wenn du so wohnst wie wir, dann ist das genauso. Du musst natürlich dich trotzdem gut mit deinen Nachbarn verstehen.
Ja.
Aber die Quintessenz kann ich verstehen, ja.
Der Herr Stett hängt gerade bei mir. Wieso hängt der Herr Stett gerade?
Ja, du
guckt
auch.
Bei euch in einem Film oder was?
Warum auch immer.
Ja, jetzt ist es wieder in Ordnung. Jetzt ist er wieder in Ordnung. Du wirst ja sicherlich was Schlaues erzählt haben.
Ja, ich habe gesagt, du hängst auch.
Ah. Haben wir diese Frage also auch beantwortet, nicht wahr? Herr Stett, Frage 23. Samstag oder Sonntag?
Samstag.
Es macht bei mir tatsächlich nicht den Riesenunterschied. Also doch, macht's. Weil Sonntag, wenn frei ist, ist meistens Sonntag frei und Sonntag bin ich meistens nicht der Einzige, der frei hat oder sich frei nehmen kann. Und das ist schön.
Ich erkläre mal kurz, warum ich Samstag lieber habe. In meinem zukünftigen Leben und auch jetzt schon ist es oft so, dass es keine Rolle spielt, was ich für Wochentage habe, weil es da kein Wochenende in dem Sinne gibt. Und Sonntag dann nur einen einzigen Unterschied zu allen anderen Tagen an der Woche hat, man kann nicht einkaufen gehen und darf nicht Rasen mähen. Weißt du? Und deshalb ist das eher ein nicht so gut konnotierter Tag. Und es ist so, dass Sonntag für mich immer der Tag war, an dem ich wieder irgendwo hin musste, um den Montag zu erleben. Also um arbeiten zu gehen oder um ins Studium zu gehen. Und ich also immer Sonntagabend weggefahren bin.
Verstehe.
Und deshalb mag ich Sonntag nicht so sehr wie Samstag.
Ja, nachvollziehbar ist ja bei mir ähnlich. Also, dass sozusagen die Arbeitszeiten eher gleitend sind über die Woche, dass da jetzt das Wochenende nicht so wahnsinnig, sagen wir mal, durch Außergewöhnlichkeit auffällt im Ablauf der Tage in der Regel. Ja, im Gegenteil, meistens geht es ja bei mir am Wochenende erst richtig los. Da ist ja meist sogar unter der Woche mal ein Tag frei bei uns. Eher. Frage 24. Tag oder Nacht?
Das kommt auf die Aktivität an, aber grundsätzlich Tag.
Ja, weiß ich nicht, ob ich dazu stimmen würde. Also tatsächlich merke ich, dass ich, sagen wir mal, ich muss mich immer zwingen, um tagsüber aktiv sein zu können, weil ich, glaube ich, von der Tendenz her eher so ein Nachtkreativer bin. Also ich merke, dass ich die kreativsten Stunden schon eher dann habe, wenn ich eigentlich ins Bett gehen sollte. Und das ist meistens gar nicht gut, weil das manchmal so Phasen hat, wo du dann anfängst, 22 Uhr, 23 Uhr noch irgendwelche Sachen zu schreiben. Vor allem, wenn man Musik schreibt, ist das oft so. Da werde ich es weniger singen. Aber beim Komponieren ist das schon vor allem um diese Zeit. Und das dauert dann halt mal bis 2, 3. Und wenn du nächsten Tag um 8 wieder aufstehen musst, dann merkst du das nach spätestens 3 Tagen schon ganz gut in den Knochen. Insofern werde ich wahrscheinlich eher bei Nacht.
Ja, ich bin bei Tag, weil ich festgestellt habe in den letzten Jahren, dass ich da mehr Motivation habe. Wenn es dunkel wird, fällt es mir schwer, aktiv zu werden, weil ich dann immer anfange, meinen Abend zu genießen, weißt du?
Ja.
Naja. Und ich auch wirklich Schwierigkeiten habe, bei Dunkelheit aus dem Bett zu kommen, zum Beispiel morgens.
Ja, ich lerne halt auch langsam, sozusagen, ich gehe ja auch auf die 30 zu mittlerweile, mit Riesenschritten. Ich lerne, dass mein Körper Schlaf braucht, durchaus. Und zwar zu Zeiten, zu denen man auch ins Bett gehen sollte.
Ja.
Naja, was man früher halt, also früher war das nicht so entscheidend, weißt du, da hast du halt mal einen Tag gehabt, da musstest du halt mal um 4 oder um 5 aufstehen, das gibt's schon mal. Aber meistens habe ich dann trotzdem nicht vor um 12 geschlafen, weil es einfach nicht ging. Und mittlerweile kriege ich das aber ganz gut hin, meinen Körper so runterzufahren, dass ich dann zumindest jetzt nicht ganz aussehe wie eine zertretene Capri-Sonne am nächsten Tag, sondern dass man trotzdem einigermaßen stattfinden kann überhaupt.
Zertretene Capri-Sonne. Das merke ich mir. Aber dazu möchte ich noch eine Sache sagen für Leute, die damit zum Beispiel Schwierigkeiten haben, zu einer bestimmten Uhrzeit einzuschlafen. Hilfreich war für mich, wir haben ja auch so ein Fach gehabt, habe ich ja schon mehrfach erzählt, das heißt Human Performance and Limitations. Ja. Und da haben wir eben auch gelernt, wenn man im Ja,
was? Hilfreich ist Schnaps, dann will der Stennis bestimmt gleich sagen.
Nee, das ist nicht hilfreich. Also Alkohol, auch wenn man denkt, dass man schläft vielleicht besser ein, aber der Schlaf ist deutlich schlechter von der Qualität her, als wenn man keinen getrunken hat. Auch wenn man sagt, ein Glas Wein am Abend hilft beim Schlafen, ist Quatsch.
Dem Kind.
Es ist überhaupt nicht erholsam. Ja. Was ich meine ist, es gibt, hast du schon mal was von progressiver Muskelentspannung gehört?
Ja, das ist doch dieses Anspannen und dann wieder locker lassen, sozusagen, ne?
Es ist wahnsinnig hilfreich. Es ist wirklich so, dass man dadurch sehr gut zur Ruhe kommt, weil man sich auf seinen eigenen Körper konzentriert und auch merkt, wo man eigentlich angespannt ist. Und wenn man da quasi von oben nach unten durchgeht oder von außen nach innen, das ist ja egal, also von außen, was halt, ich meine, mit Fingern anfängt und dann quasi bis zur Brust geht, von außen nach innen, das ist enorm hilfreich, zumindest mal 10 Minuten auch zu entspannen. Und das Ding ist, es ist schon hilfreich, wenn man ruht. Wenn man das weiß, kann man sich entspannen.
Ja.
Dann schläft man auch besser ein, weil es ist wirklich Fakt, dass Ruhen schon erholsam ist.
Es ist, also tatsächlich habe ich in den letzten Jahren da ja auch vieles ausprobiert. Und bei mir ist es am Ende eine Kombination, die ich mache. Und zwar gibt es diese sogenannte Militärmethode, dass man die Zungenspitze hinter die vorderen Schneidezähne legt und dann 4 Sekunden einatmet, 7 Sekunden Luft anhält und 8 Sekunden ausatmet. Das klingt jetzt alles ein bisschen mathematisch, aber tatsächlich sorgt das dafür, dass der Puls runtergeht. Das alleine reicht aber bei mir tatsächlich oft noch nicht, wenn die Gedanken zu sehr an sind. Das sorgt aber dafür, dass ich ganz gut zur Ruhe komme. Und dann ist es meistens eine Kombination daraus, es klingt jetzt komisch, aber sich zu sagen, ich entspanne mich, also so in Gedanken, also das zu wiederholen, dass man eben sozusagen an nichts anderes denkt. Und wenn ich dann das Gefühl habe, okay, jetzt habe ich die Gedanken einigermaßen im Griff, dann stelle ich mir meistens irgendwie einen Urlaub oder irgendwas vor, was schön war, einfach so einen anderen Ort, wo man auch in so eine Traumwelt irgendwie auch relativ gediegen einsteigen kann. Also wo dann es dann Anknüpfungspunkte gibt fürs Gehirn zu sagen, okay, ja, jetzt liegst du da am Strand, naja, dann geh doch mal ins Wasser. Also weißt du, was ich meine? Das ist sozusagen dieser Einstieg. Ja. Und das hilft bei mir tatsächlich mittlerweile sehr, sehr gut, nachdem ich früher massive Probleme hatte und auch zum Teil nächtelang komplett wachgelegen habe.
Das hatte ich zum Glück nie gehabt, aber es gab Zeiten, wo ich auch Probleme mit dem Einschlafen hatte. Und die Methoden, die du gerade genannt hast, die habe ich ja gerade auch gesagt, benutze ich auch.
Ja, gut. Das war jetzt für eine Schnellfragerunde recht ausführlich. Herr Stett, duschen oder baden? Frage 25.
Baden.
Ich gar nicht. Eher duschen. Also baden gerne im Sinne von Schwimmen gehen irgendwie in Schwimmbad oder so. Aber das ist, also ich stelle mir Baden oft sehr, sehr geil vor. Und dann setze ich mich in die Wanne und stelle fest, das ist übelst warm. Und dann.
Es ist natürlich so, wenn man alleine in der Wanne ist, dann ist es nicht so. Okay, egal. Ja. Gut.
Ja.
Nein, aber tatsächlich, ich bade sehr gerne, weil es eben sehr entspannend ist und man dann auch mal ein Buch lesen kann. Aber ich bade natürlich nicht öfter, als ich dusche.
Wenn das so weitergeht.
Weil es einfach nicht praktikabel ist.
Wenn das so weitergeht, dann braucht die Folge eine Erweiterung. Dann heißt die, freut euch und jubiliert mit Sex. Ja. Sex Edition.
Aber
die Sex Edition.
Die Extended Version.
Ja. Aber Version dann wie Würgen geschrieben, egal.
Ja, ist ja auch.
Sächsische Version. Gut, haben wir das auch. Frage 26. Ohne Medien oder ohne Süßigkeiten?
Ohne Süßigkeiten. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, das ist eine Antwort, die eher in Richtung Praktikabilität geht. Wenn mich das wirklich jemand fragen würde und mir sagen würde, du musst das oder das machen, dann würde es mir leichter fallen, auf Süßigkeiten zu verzichten. Wenn ich allerdings mich jemand fragt, worauf würdest du lieber verzichten, dann Medien.
Bei mir hängt
das ist mir jetzt in letzter Zeit eben aufgefallen, weil als wir in Indien waren, als wir kein Roaming hatten und es mir sehr, sehr gut tat, einfach tagsüber mein Handy quasi nicht zu benutzen. Es war sehr, sehr angenehm.
Ja, bei mir kommt es krass drauf an, also wenn ich meinen Beruf sozusagen weiter managen und voranbringen und sowas müsste, dann könnte ich nicht auf Medien verzichten, weil das gehört mittlerweile einfach
dazu. Das ist der Punkt.
Genau. Auch hier wieder, wenn ich machen kann, was ich will und ich muss nicht mehr arbeiten, dann auf jeden Fall ohne Medien. Weil ich schon ganz gerne auch mal was Süßes schnabuliere. Aber so muss ich antworten, ohne Süßigkeiten, leider.
Also ich habe das auch schon mal gemacht. Also als wir in Amerika waren, habe ich auf Süßigkeiten verzichtet, einfach aufgrund der Fettleibigkeit. Weil ja der
Rest dort hat's geholfen? Relativ. Nee.
Ja, doch, ich habe nicht zugenommen tatsächlich. Ich bin jetzt zwar fett, aber ich habe nicht zugenommen.
Frage 27. Linke oder rechte Bettseite?
Rechte.
Ich habe gerade Popcorn in meiner Hose gefunden.
Das ist...
also nicht in, sondern an meiner Hose. Hat es sich irgendwie offenbar...
Okay, das war jetzt eine ganz schön ungeschickte Ablenkung von der Frage, aber rechte Seite.
Ja. Du rechte Seite. Ist das jetzt also vom Liegen aus oder vom Draufgucken aus? Bin ich mir jetzt gerade unsicher.
Wenn man von oben drauf guckt, aber nicht wie wenn man einen Spiegel hätte, sondern wenn man eine andere Person wäre, die von oben drauf guckt, was wiederum sehr weird wäre.
Es ist also tatsächlich, die Seite ist mir egal, aber lieber zu zweit als alleine schlafen.
Das sehe ich ein. Kurze Frage dazu. Spiegel überm Bett, ja oder nein?
Nein. Also bitte.
Ja.
Das finde ich immer gut. Das sind immer die Leute, die Bestätigung brauchen in allen Lebenslagen.
Ja.
Im wahrsten Sinne.
Also wir haben keinen, wollte ich damit noch sagen.
Das hätte mich jetzt auch arg gewundert, Herr Stett. Arg. Das hätte mein Weltbild oder beziehungsweise mein Wissen über dich massivst erschüttert, muss ich sagen.
Aber ich möchte dazu sagen, dass wir eine sehr viel schönere Decke haben. Die diese Decke kennen, werden jetzt lachen.
Meinst du jetzt die Deckendecke oder die Deckendecke?
Die Zimmerdecke.
Bleckendecker, egal.
Beckendecker.
Frage 28. Die ist sehr lang, wird aber, ich übernehme das mal, glaube ich, mit einem Wort sozusagen beantwortet werden.
Ist das noch Schnellfragerunde?
Nee, das ist wieder Normalfragerunde. Deswegen ist die Frage auch sehr lang, okay. Weil es keine schnelle Frage ist. Das ist Frage 28. Habt ihr mit den Thomanern auch die Bach-Kantaten Falsche Welt, Dir traue ich nicht, BWV 52 und die Kantaten BWV 174 Ich liebe den Höchsten von ganzem Gemüte und die Version von BWV 80 Ein feste Burg ist unser Gott gesungen, wo am Anfang statt der drei Oboenstimmen drei Trompetenstimmen von Bachs Lieblingssohn Wilhelm Friedemann Bach dazu komponiert wurden? Antwort: Nein.
Du hast das überprüft?
Ich könnte mich daran erinnern, wenn wir eine dieser Kantaten gemacht hätten. Und ich weiß, dass wir...
Also wir haben auf jeden Fall die 80
gesungen. Die 80 haben wir mal gemacht, nicht in irgendeiner super Special-Fassung, soweit ich mich erinnere. Und die anderen beiden Kantaten habe ich tatsächlich, soweit ich weiß, noch nie gesungen.
Ich denke auch, ich könnte das überprüfen, weil es gibt, wer daran interessiert ist, was Herr Tomanekow jemals seit 2004 gesungen hatte, gehe auf mvmc.de, das ist der Musikverlag Martin Krämer und der hat seit 2004 alle Motettenprogramme entworfen und da kann man das nachgucken, welche Kantaten von den Thomasern gesungen wurden und in welcher Version.
So.
mvmc.de.
Frage 29, Herr Stett. Bist du noch Fan von DJ Schandl?
Digga, auf jeden Fall. Ich höre den immer mal. Er ist auf jeden Fall in vielen Playlists von mir
drin. Ah, da fällt mir ein, weil du das gerade sagst. Kurz Frage 30. Robert, bist du es auch? Nein. lässt sich kurz beantworten. Es gab Spotify Wrapped dieses Jahr. Also die haben nicht irgendwas gerappt, sondern die haben sozusagen für die Creator alles zusammengestellt, was so war. Und Leute, ihr habt tierisch einen an der Klatsche. Wir sind unter den Top 10% weltweit der Podcasts, die am meisten geteilt wurden. Top 10% weltweit. Ihr spinnt. Komplett.
Ich frage mich, wie das berechnet wird. Ich kann das nicht verstehen, aber wenn es wirklich stimmt, dann raste ich halt echt aus. Es ist unglaublich. Was das für eine Quote ist.
Aber unter den Top 20%, ich weiß aber nicht, ich glaube, das ist deutschland- oder europaweit, Top 20% mit den meisten Followern.
Das ist vielleicht auch auf die Anzahl der Minuten irgendwie normiert. Nee. Weil ich weiß, ist das trendmäßig? Oder?
Nee, das sind absolute Zahlen, glaube ich. Und das Interessante daran ist, dass wir in unserem, also wir sind ja als Podcast in der Sparte Musik eingeordnet. Ich glaube, Musik und Gesellschaft. Ja.
Und deshalb ist es wahrscheinlich das meiste.
Das kann durchaus sein. Innerhalb dieser Sparte haben wir, ich müsste es nochmal nachgucken, aber mindestens 90, wenn nicht sogar 91 oder 95%.
91%
mehr Inhalt kreiert als die anderen 9%. Was?
Das ist aber eben auch so, dass wir wirklich, wir haben ja schon irgendwie über 1000 Minuten, habe ich
gesehen. 1700 oder so.
Aufgenommen dieses Jahr. Genau, das ist schon, ich glaube, deshalb ist es so, dass wir so viel Inhalt, die messen das ja an Minuten. Natürlich ist unser Inhalt auch immer hochwertig. Deshalb kann man das auch direkt übertragen. 1700 Minuten Podcast sind gleich 1700 Minuten hohe Qualität. Ist ganz klar. Ja. Fällt mir schwer, die nachzuvollziehen, aber ich freue mich einfach drüber. Ja,
und ich bin sehr gespannt, denn die Apple-Podcast-Zahlen, die folgen dann auch demnächst. Und ihr wisst ja, wir waren bei Apple schon mal unter den 4000 erfolgreichsten Podcasts. Ich weiß gerade die genaue Zahl nicht mehr. In den Charts. Egal. Also, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Hört fleißig weiter. Übrigens, wo wir einmal dabei sind, wir haben immer noch ein Rating von 5,0 bei Spotify. Das würde ich gerne beibehalten. Ich weiß aber, dass uns mehr Leute zuhören, als unseren Podcast bewertet haben bei Spotify. Wenn ihr also Langeweile habt, dann macht das doch. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns positiv mit 5 Sternchen dort bewertet. So, Herr Stett, jetzt, das triggert mich wahnsinnig. Was hast du dort an der Hand?
Wo?
In der Innenseite. Mit der Hand, die dir gerade
das
Knie kratzt. Den Bart, meine ich. Ja, genau das.
Kannst du es lesen?
Ist das ein Henna?
Jetzt kannst du es lesen.
Team Broom. Musstest du putzen?
G, nicht mit B.
Ach, Groom. Ich dachte, du wurdest zum Aufräumen hinterher eingeteilt. Team Besen. Viel Spaß. Du darfst leider nicht mitfeiern, aber du darfst dafür putzen.
Wenn man Bride and Groom falsch rum ausspricht als Gride and Broom, dann ist es wirklich derartig verrückt. Aber egal.
Gut.
Nein, tatsächlich Team Groom.
Gut.
Es ist so, dass auf indischen Hochzeiten es sehr, sehr viele verschiedene Zeremonien gibt. Unter anderem eben auch am Tag vor der Verlobung. Also es gibt dann nochmal eine offizielle Verlobungszeremonie. Und am Tag davor wird allen Frauen, die teilnehmen, ein Henna-Tattoo aufgetragen. Oder zumindest die, die zu dieser Zeremonie des Henna-Tattoo-Auftragens eingeladen sind. Und das können dann schon mal 250 Frauen sein oder 300 Frauen. Und das heißt, deshalb dauert das auch einen ganzen Tag. Es sind dann entsprechend viele Leute dazu eingeladen, die das können, das auftragen. Und dann machen die das. Die werden dafür auch bezahlt, logischerweise. Und die Herren kriegen normalerweise nichts, aber wenn man danach fragt, bekommt man halt das, aber das ist schon das Höchste der Gefühle. Ich wollte das aber gerne haben, weil es das erste Mal ist, dass ich in Indien bin und das erste Mal auf so einer Hochzeit und es hält halt ungefähr 10 Tage und da habe ich noch ein bisschen Erinnerung dran und werde von Leuten wie dir danach gefragt.
Und jetzt die Frage der Fragen. Herr Stett, lässt du dir das tätowieren?
Zumindest nicht dauerhaft.
Schön in die Handfläche. Aber wie wird das eigentlich gemacht? Wird das gemalt oder wie ist denn das? Wird das gebrannt mit so einem Kolben, wie man das früher im CC-Unterricht
gemacht hat? Das ist mir ein Lötkolben, genau. Ja. Nein, tatsächlich ist das, sind das bestimmte Blätter von einer Pflanze, die ich allerdings gerade nicht weiß, welche das ist, die da gemahlen werden und das ist irgendwie kompostiert. Jedenfalls ist es irgendwie, wenn du das nass machst, die Konsistenz von flüssigem Schlamm, also sehr, sehr flüssigem Schlamm, sehr, sehr homogen. Und man kann das auch als Pulver kaufen und das dann halt aufschlemmen mit Wasser. Und das wird eben aufgetragen, wie so eine Art Teigspritze, so sieht das dann auch aus. Und nach einer halben Stunde ist das trocken und zieht dann in die Haut ein und bleibt dort für 10 Tage. Also ist sehr natürlich, nicht schädlich für die Haut und auch nicht schädlich für die Umwelt, bis auf diese Plastiktüten, die man halt dafür verwendet. Da gibt es aber bestimmt auch Dinge, die wiederverwendbar sind.
Gut, haben wir das auch geklärt. Herr Stett, wir müssen, glaube ich, weitermachen, sonst entufert uns das hier komplett. Wir sind nämlich schon bei einer Stunde fast.
Ja, ich habe mir 2 Stunden Zeit genommen. 1 Stunde haben wir noch. Los geht's.
Frage 31. Hast du, Stett, schon mal mit der U52 DAQUI der DLBS mitfliegen dürfen? Und ich hoffe sehr, dass du verstanden hast, worum es hier gerade geht. Ich habe nämlich keinen Plan. Also die U52 ist ein Flugzeug, glaube ich, aber sonst bin ich raus.
Genau. Die U52, also nein. Die Antwort auf die Frage lautet nein. Die U52 ist ein Flugzeugmodell, was in den 30er Jahren fabriziert wurde, in den 20er und 30er Jahren. Ein Junkers-Flugzeug, Hugo Junkers, also Hugo Junkers Flugbetriebe. Und es gibt, also das entsprechende Flugzeug DAQUI, dieses DAQUI ist die Registrierung von früher, ist ein Flugzeug, was 1936 gebaut wurde und der Lufthansa gehörte und jetzt im Nachhinein als historisches Flugzeug geführt wurde durch die Lufthansa, aber ein Unterunternehmen, nämlich die Deutsche Lufthansa Berlin Stiftung, weil das damit ein gemeinnütziges Unternehmen ist und steuerbegünstigt. Und der Zweck dieser Stiftung ist eben der Erhalt und das Zurschaustellen und die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit dieses historischen Flugzeuges, die DLBS. So, das zur Erklärung der Frage. Und die Antwort lautet nein. Aber warum kommt es zu der Frage? Weil ich dort mal gearbeitet habe, tatsächlich in der Deutschen Lufthansa Berlin Stiftung, und zwar in dem Bereich Technik als Praktikant und später als Werkstudent. Und im Rahmen dieser Tätigkeit habe ich die U52 fliegen sehen, auch mit Piloten von der U52 zusammengearbeitet und mit Mechanikern, was sehr, sehr inspirierend war. Und habe tatsächlich mal so ein Engine Run-Up im Cockpit miterlebt, was äußerst bedeutsam ist. Also es ist wirklich krass. Es hat halt 3 uralte Triebwerke, die immer wieder restauriert werden mit neuen Teilen. Die Triebwerke sind natürlich nicht mehr uralt, weil einfach jedes Teil neu ist. Aber die Bauweise ist alt. Und das ist schon ziemlich cool, das von innen zu sehen. Kurze Erklärung zum Run-Up. Das muss man immer dann machen, wenn man das Flugzeug oder am Triebwerk irgendwas repariert hat.
Gut, wissen wir jetzt alle mehr. Nicht schlecht. Frage 32. Was machen Oskar Ditt, Sebastian Muxe-Borleis? Sind sie der Musik treu geblieben? Oskar, soweit ich weiß, auch nur hobbymäßig. Ansonsten ist er in aller Welt unterwegs, aber tatsächlich haben wir nicht mehr so wahnsinnig viel Kontakt. Also zu Oskar noch eher als zu Muxe, von dem habe ich tatsächlich lange nichts gehört. Der ist aber, soweit ich weiß, der Musik treu geblieben und hat eine, wie heißt denn das gleich, Kirchenmusik studiert, wenn ich mich nicht irre.
Kirchenmusik studiert, das stimmt, ja, genau. Mehr können wir wahrscheinlich auch nicht sagen, ohne dass wir sie fragen.
Ja, ich wüsste auch tatsächlich wissen, nur wenig
tatsächlich. Mehr. Ich habe Kontakt zu ihm. Ja, ich habe Kontakt zu Oskar. Und alle wissen ja, dass er Mitglied des Ensemble Firmados war. Und er auch weiterhin Musik in verschiedenen Laienchören macht. Und da möchte ich noch eine Sache sagen, die ich auch schon mal gesagt habe. Es haben mir verschiedene Leute zum Abschied aus dem Chor gesagt, bewahre dir die Musik, bewahre dir das Singen. Und es gibt Zeiten, wo das schwieriger ist. Und aktuell ist eben für mich so eine Zeit, wo das schwieriger ist. Und für Oskar ist es wahrscheinlich etwas einfacher als für mich. Aber auch er wird sicher nicht nur einfach jede Gelegenheit wahrnehmen, sondern auch Gelegenheiten schaffen.
Ja, und oftmals ist es so, selbst wenn man die Musik für eine Zeit aus den Augen verliert, kommen ehemalige Thomaner der Erfahrung nach früher oder später immer irgendwie zur Musik zurück. Ja, selbst wenn man da 20 Jahre nichts macht.
Weil sie,
irgendwann ja, juckt es genau. Dann doch mal wieder im Stimmband zu sagen, und jetzt mal ein WO. Ja?
So.
Frage 33. Habt ihr mit Herrn Biller als Thomaner auch Volkslieder gesungen? Ja, haben wir.
Ja.
Nicht viel, aber haben wir.
Es gab tatsächlich mal ein Programm, was wir in, Achtung, der Sektkellerei
Freiberg, in Freiberg, ja.
Ja, haben wir tatsächlich ein Volksliedprogramm gesungen. Also wirklich nur Volkslieder. Und das war richtig cool. Das war, da waren wir 9. und du warst 10., glaube ich. Das war dein erstes Jahr als Präfekt.
Sowas.
Kann das sein, genau. Und da habe ich das erste Solo gesungen. Als Chorist. Und zwar habe ich in einem Viererquartett ein Solo gehabt, was mega cool war. Das war ein Programm, wo verschiedene Leute, die noch nie Solo gesungen haben, mal die Gelegenheit bekommen haben. Was ich sehr, sehr schlau von Herrn Biller fand, weil er so auch die Möglichkeit hatte, mal zu sehen, welche Leute sich noch außer den Standardsolisten eignen, um Solo zu singen.
Ja.
Das war richtig cool.
War auch ein ziemlich cooles Programm, muss ich sagen. Also es kam immer mal vor, aber ja, nicht allzu oft, sagen wir mal so.
Genau. Und er hatte für das Programm auch einige Volksliedsätze extra geschrieben, ja, die sehr, sehr schön sind, die wir auch später als Firmador immer mal gesungen haben. Zum Beispiel, wenn alle Brünnlein fließen. Ja.
Übrigens, neulich, als ich dirigiert habe, kam natürlich auch vieles aus dem WLB, dem Weihnachtsliederbuch des Thomanerchores.
Sehr zu empfehlen.
Bei der Gelegenheit habe ich aber festgestellt, dass ich zu Hause gerade gar keins habe und habe mir Stantepede bei der musikalen Handlung Oelsner, liebe Grüße, eins gekauft. Weil das geht natürlich nicht,
dass
in einem Thomaner-Haushalt kein Weihnachtsliederbuch da ist.
Deshalb habe ich zwei.
Wahrscheinlich meins. Hast du irgendwann mal mitgehen lassen?
Nee, ich muss zugeben, dass die beide aus Altbeständen eines Leipziger Chores sind.
Es verjährt.
Ja. Und sie sind außerdem auch aussortiert, weil, da muss ich kurz noch was dazu sagen, es gab ja immer dieses Rumgehen, das haben wir schon mal erzählt, am 24., wo man noch so einfach durch die Straßen ging und da gesungen hat. Und es gab das eine Jahr, wo es geschneit hat und alle ihr WLB mitgenommen haben und wir dann als Präfekten diese aussortieren mussten. Alle,
weißt du, welches Jahr das war? Weil
sie halt kaputt waren.
Das war das Jahr.
Das muss 2013 gewesen sein. Nee,
das war eher. Das war das Jahr, wo die den Film gedreht haben, weil es hatte also 12, vorher im Jahr nicht geschneit und es hatte das Jahr danach nicht geschneit zu Weihnachten. Und die hatten so ein Schwein, dass sie bei den Dreharbeiten einmal ein Jahr mit Schnee erwischt haben am 24.
Und zwar am 24. Unglaublich.
So heftig, dass wir tatsächlich am Ende nur noch Wellblech als Buch hatten, weil das alles so nass und durchgesifft war. Und dann haben wir, glaube ich, im Jahr zusammen neue Weihnachtsliederbücher bestellt, wenn ich mich richtig erinnere, als Präfekten.
Naja, es ist immer so, zum Ende des Jahres laufen die, wie sagt man, diese Förderungssummen aus. Und da müssen wir irgendwas bestellen und da haben wir halt WLBs bestellt.
Das Schöne war dann immer, sorry, wenn ich da dazwischen gehe, das Schöne war dann immer, wenn die, sagen wir mal, die Zuständige für die Bibliotheken des Thomanerchores dann völlig panisch in die Präfektur kam und sagte, braucht ihr noch Noten? Wir haben noch zu viel Geld übrig. Und dann war der Moment gekommen, wo die Präfekten schon vorher Weihnachten durchgespielt haben, weil es hieß, ja, na, wenn das so ist, dann lassen wir jetzt mal Mendelssohn-Sammelband neu einschlagen, wir brauchen neue Johannespassion, neue Weihnachtsoratorien, dies, das, jenes. Das war immer herrlich. Aber das war im Prinzip auch jedes Jahr der Fall.
Das Ding ist, das muss man kurz erklären, Die brauchten wir tatsächlich, weil man braucht die als Ersatz, weil die ratzfatz kaputt gehen irgendwann. Oder Haltemappen brauchten wir immer mal. Weil einfach, wenn die 2-3 Mal pro Woche verwendet werden, dann geht es halt schnell. Und dann ist es so, dass die Fördersumme für die Noten sonst deutlich herabgesetzt wurde, wenn die nicht abgerufen wird. Und es gibt Jahre, wo man mehr braucht als die reguläre Fördersumme. Ja. Das heißt, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber damals war es so. Deshalb haben wir die auch gerne benutzt. Es ist nicht so, dass wir ganze Noten, die ganz sind, weggeschmissen haben.
Nee,
oder so.
Nein.
Oder zu viele Noten auf Lager hatten. Sondern es ist einfach so, dass wir uns dann irgendwie überlegen mussten, welche Noten wir jetzt bestellen.
Es ist ja auch
was
so,
sinnvoll ist.
Es war ja auch so, dass dann auf dem Programm manchmal Noten auch aufgetaucht sind, die man noch gar nicht hatte. Und da hat man dann manchmal Kopien gehabt, aber oft, also du brauchst ja einen bestimmten Chorsatz, aber manchmal hat die Chorsatzstärke nicht ausgereicht für den ganzen Chor. Und das war halt,
und da hat man dann halt nachbestellt.
Genau, das war eine gute Möglichkeit, um danach zu bestellen. Aber tatsächlich wirkte das immer so ein bisschen so wie, wir müssen noch schnell Geld rausschmeißen, lasst euch was einfallen, was er braucht.
Genau. Aber wie gesagt, aus diesem Bestand habe ich 2 Weihnachtsliederbücher, eben auch meins, weil ich das halt leider auch versaut habe.
Sagen wir mal so, ich müsste lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich habe auch noch das ein oder andere mit einem Stempel drin, der mir nicht ganz unbekannt ist.
Ja.
Mehr dazu jetzt nicht, weil alles Weitere könnte gegen uns verwendet werden. Herr Stett killt jetzt gerade die ganze Flasche getrunken?
Möglich ist das, ja.
Nicht schlecht. Da würde ich ja schon kaum noch einen geraden Satz rauskriegen.
Naja, es sind nur 6%. Also.
Na dann. Herr Stett, Folge sei schon. Frage 34. Bist du, Stett, auch Fan von RB Leipzig?
Nein.
Gut.
Ich bin nur Lokalfan. Also dass ich mag RB Leipzig deshalb,
also
weil dadurch... weil es ein Leipzig ist, sonst nicht. Nee, ich bin einfach kein Fußballfan, das ist der Punkt.
Nächste Frage ist interessant, Herr Stett. Also waren auch andere Fragen interessant, aber nächste Frage finde ich besonders spannend, wie du antwortest. Frage 35, wer kann besser vom Blatt singen?
Das kann man nicht entscheiden. Also doch. Ich denke aus Erfahrung du. Weil du einfach mehr singst, aber ich denke, wir können beide sehr gut Blatt singen.
Ich würde es wie folgt, ich würde es immer so beantworten, zu Chorzeiten auf jeden Fall, Herr Stett, auf jeden Fall. Ich denke, dadurch, dass ich das halt täglich mache mittlerweile, würde ich mittlerweile denken, dass ich besser Blatt singe, aber...
Ich denke auch, ja.
Wir können ja mal ein Sing-Off machen, hier, Podcast live.
Eigentlich eine gute Idee,
ja. Kriegt jeder Noten, die er nicht kennt?
Man kann es vielleicht auch noch so differenzieren, es gibt verschiedene Momente, wo ich besser Platz singen kann als andere. Nämlich, wenn der Chor das schon kann, treffe ich jeden Ton. Aber wenn ich zum Beispiel Bassstimme bin in einem Ensemble, wo noch keiner die Noten kennt, dann ist es schwierig. Oder wenn man Tenor ist, ist es halt noch schwieriger. Na? Weil als Bassstimme hast du sehr viel Grundton mit dabei.
Weil als Tenor um einen rum kaum jemand seine Stimme kennt. Und auch nicht Platz singen kann.
Es ist tatsächlich so, wenn ich alleine irgendeine Bachstimme singen müsste, das würde katastrophal enden. Aber wenn ich ein Orchester dazu habe, wenn ich noch einen Chor dazu habe, dann ist es einfacher, die Noten zu finden. Also im Ensemble, also kurz gesagt, im Ensemble Platz zu singen, ist so viel einfacher als alleine. Als ein Solo Platz zu singen zum Beispiel. Das ist sehr, 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 sehr schwer. Aber eine Chorstimme oder eine Ensemblestimme Platz zu singen, ist deutlich leichter. Und wenn es auch noch ein Metier ist, was man kennt, Bach zum Beispiel, für uns.
Das stimmt.
Mendelssohn fällt mir schwerer zum Beispiel.
Frage 36. Habt ihr Phobien? Ich nicht, aber dafür einen an der Klatsche.
Würde ich so unterschreiben.
Ja. Frage 37. Kennt jemand einen Kruzianer näher? Ja, mehrere tatsächlich.
Ja,
sind doch, auch
einige.
Also sogar die sind manchmal ganz anständige Menschen.
Ja, doch, einige. Also mit vielen habe ich auch schon musiziert und bin auch freundschaftlich verbunden und immer wieder gerne natürlich.
Frage 38. Sind die Personen, die ihr im Podcast seid, verschieden von denen, die ihr in der Realität seid?
Ich würde sagen, nee.
Das müsste eigentlich jeder für den anderen beantworten.
Ich finde, nee, also das unterscheidet sich nicht. Also du bist natürlich deutlich freundlicher als normal.
Ich beleidige dich auch nicht so oft.
Öfter.
Ich würde denken, es ist schon so, dass man natürlich drüber nachdenkt, dass das, was man hier sagt, ja öffentlich vielleicht unter Umständen gehört wird. Und es sind ja Zeiten, wo man zumindest Dinge mit Bedacht sagt. Lass es mich so formulieren. Also man kann jetzt nicht ungefiltert alles in die Welt posaunen und dann darauf hoffen, dass die Menschen es so verstehen, wie man es meint. Das bedeutet, ich denke schon unter Umständen einmal mehr drüber nach, ob ich bestimmte Witze oder bestimmte Dinge mache. Das ist dann immer die Sache, man kann alles sagen. Die Frage ist, ob man immer alles sagen muss. Das ist wahrscheinlich das, was mich jetzt hier von privat unterscheidet, weil privat manchmal das nicht so entscheidend ist, dass man jetzt in jeder Hinsicht versucht, oder nicht versucht, aber zumindest irgendwie politisch einigermaßen korrekt zu bleiben. Ja. Also, weil der andere auch weiß, wie er das zu verstehen hat. Hier ist es so, dass ein Pool von Menschen zusammenkommt, die das hören, wo viele einen nicht kennen, also zumindest nicht persönlich. Manchmal, wenn man dann Dinge mit Ironie oder Sarkasmus sagt, kann das zu Missverständnissen führen. Das bedeutet, ich versuche mich schon hier so auszudrücken, dass der Spaß, den ich meine, auch als solcher zu erkennen ist, und ich versuche nicht darauf zu hoffen, dass die Menschen das schon richtig verstehen werden am Ende. Ich glaube, das ist auch das Problem, warum oft Missverständnisse zustande kommen heutzutage.
Ja, das ist der Punkt, da möchte ich anschließen. Es ist auch so, dass ich mich natürlich es ist für mich, was wir hier tun, ist privat, ne? Also, dass ich mich aber trotzdem abseits vom Podcast auch so verhalte, wie du gerade gesagt hast. Egal, wem ich gegenüber trete, ich passe mich dieser Person an, so wie ich das auch von der Person gegenüber erwarte. Ich rede natürlich mit meinen Eltern anders als mit meiner Frau oder mit meinem Kind oder mit Leuten aus dem Chor. Oder wenn ich als Vorstandsvorsitzender vor den Chor trete, bin ich natürlich ein anderer, als wenn ich als Chorist in diesem Chor sitze oder am Klavier sitze. Ja, ich bin immer noch dieselbe Person, Julius Stett-Sattler, ist ganz klar. Aber ich habe verschiedene Aspekte meiner Person. Und hier in dem Podcast packe ich halt die aus, diese Person, die du vorher beschrieben hast. Wo man bedacht ist, weil sehr ein großer Personenkreis uns zuhört, sehr viele verschiedene individuelle Charaktere. Und man versucht, niemanden zu treffen. Das ist auch ganz wichtig, dass das so ist. Und man sollte das immer, wenn man öffentlich spricht, so formulieren. Polemisieren ist gut, aber man darf niemanden persönlich kränken. Oder man sollte versuchen, nicht missverstanden zu werden.
Ich finde, das ist halt immer eine Frage des Respekts, ne? Also wenn ich jemanden, wenn ich jemandem das Gefühl gebe, er ist respektiert oder er hat meinen Respekt, dann kann man mit den Leuten auch Spaß machen. Ja? Wenn es darum geht, jemanden anders runterzudrücken, damit ich mich selber daran aufgeile, wie es auch manchmal passiert, bei uns jetzt nicht so, aber bei anderen. Dann wird es mitunter schwierig, weil natürlich verstehen das dann Leute falsch oder fühlen sich persönlich angegriffen. Ich glaube, die Gefahr ist bei uns jetzt nicht so hoch. Aber es ist schon so, dass wir natürlich versuchen, obwohl wir authentisch sind, das sei gesagt, versuche ich jetzt schon, selbst wenn ich jetzt mal einen Scheißtag hatte, hier nicht in einer Tour vom Leder zu ziehen. Weil das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Ja, also auch wenn ich mit Stett jetzt so telefonieren würde, würde ich ihm jetzt nicht versuchen, 90 Minuten mein Leid zu klagen. Auch wenn ich ihn gut genug kenne, als dass er sagt, dass das in Ordnung ist. Aber ich finde, das hat halt auch was mit Respekt zu tun, weil er ist nicht mein psychologischer Abfalleimer.
Das nicht, aber es ist natürlich trotzdem so, dass man spezielle Personen hat, wo man das machen kann.
Klar, aber auch hier geht es darum, zu wissen, dass man alles sagen kann.
Wo ist die Grenze?
Aber auch muss man nicht alles sagen. Ja. Das ist, glaube ich, das ist nachvollziehbar, was wir gesagt haben. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin völlig fertig mit der Welt. Wir hatten hier gerade, sagen wir mal, technisch ein paar Schwierigkeiten. Und es könnte sein, dass ich gerade temporär die ersten 38 Fragen bei mir gelöscht habe und ich einen kleinen Herzkasper bekommen habe, weil bei Herr Stett festgestellt hat, er kann nur 2000 Takte aufnehmen, was also ungefähr gerade vorbei war. Und wir wollten das tracken und neu aufnehmen und ich habe statt einen Cut zu setzen, also sprich Command T zu drücken, Command Z gedrückt und das steht für Löschen bei Apple. Und dann habe ich es nicht zurückgeholt bekommen zunächst. Und vielleicht kann Herr Stett das ja aus seiner Sicht, wie er mich gerade wahrgenommen hat, nochmal sagen, aber ich stand kurz vorm Herzkasper.
Also man kann das schlecht beschreiben, weil die Blicke von ihm waren
Naja,
So in etwa waren die Blicke auszudeuten.
Weil ich so ein zutiefst freundlicher Mensch bin, hat der Städt die ganze Zeit gedacht, ich verarsche ihn. Aber tatsächlich war es eher der Unglauben über das, was hier gerade passiert ist, die pure Fassungslosigkeit. Und es ist, also es wäre nun extrem bitter gewesen, wenn in der, ausgerechnet in der 100. Folge, die ja mit Abstand die längste Distanz- und Gloria-Folge wird, die es je gegeben hat, wenn man das hätte nochmal von vorne anfangen müssen. Das wäre wirklich nicht cool gewesen.
Aber das größte Problem wäre gewesen, dass meine Flasche Wein alle ist. Und vor allem, dass er in mir drin ist.
Ich muss sagen, da hätte ich gar kein Problem gesehen. Das hätte dem vielleicht sogar eher geholfen.
Ich hätte ja noch eine gehabt. Ja, ja, naja. Okay, lass uns fortfahren mit Frage 39.
Genau, wir waren bei Frage 39 stehen geblieben. Wie nennt ihr euer Kind, wenn der Name einen Bezug zum Beruf haben soll? Während du nachdenkst, ist das für mich relativ einfach. Wir singen ja mit Amakord relativ viel Gregor Janik. Und deswegen würde das Kind Gregor Janik heißen. Ganz klar.
Das ist sehr, sehr ausgefixt. Mein Kind würde Jürgen heißen. Mehr dazu erzähle ich nicht.
Gut.
Jürgen.
Das könnt ihr dann privat bei Stettmann nachfragen. Frage 40. Was waren eure schönsten Momente des Jahres? Jeder drei?
Ja, es fällt mir schwer, das zu benennen, aber ja.
Also für mich einer der schönsten Momente des Jahres war tatsächlich die Premiere der Oper Così fan tutte, die ich dieses Jahr gesungen habe, weil da hängt ja emotional immer relativ viel dran und es war echt eine Phase, in der ich, sagen wir mal, Schweiß, Rotz und Wasser verbraucht habe, weil es war wenig Zeit, die komplette Partie zu studieren. Es war wirklich mit Abstand die schwerste Partie, die ich bisher gesungen habe und auch die längste Oper, die ich bisher gesungen habe, in einer der größten Rollen, die es im Mozart-Fach gibt. Und das war sehr schön, als das passabel über die Bühne ging, sagen wir mal so. Dann auf jeden Fall der Urlaub auf Sardinien dieses Jahr. Das war für mich ein Urlaubshighlight, wie ich es seit ein paar Jahren schon nicht mehr hatte, muss ich sagen. Und das dritte ist jetzt gerade erst kürzlich gewesen, glaube ich, nämlich das Jubiläumskonzert 30 Jahre im Gewandhaus im Großen Saal mit Amakord. Das war sehr schön. So, Herr Stett, jetzt hast du Zeit zum Nachdenken. Jetzt kommst du.
Ich habe drei Momente, also es ist wirklich nur eine Auswahl. Es gibt noch mehr, die ich gleichwertig schön empfinden würde. Der schönste war mit Abstand der am 7. Januar, wo unser Kind geboren ist. Und das
zu Bethlehem.
Zu Bethlehem, genau.
Im jüdischen Lande.
In der Stadt David.
Zur Zeit des Königes Herodes.
Ja.
Übrigens, Entschuldige, es ist ein bisschen doof, dass ich das jetzt diesen relativ emotionalen Moment unterbreche.
Ist völlig in Ordnung.
Aber weißt du, was immer hinten runterfällt? Dass in der Weihnachtsgeschichte auch vorkommt, zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war.
In Syrien war, genau.
Das weiß kaum einer. War aber mal, glaube ich, eine Frage bei Wer wird Millionär? Wer war zu Jesu Geburt Statthalter in Syrien? Und was haben die meisten geantwortet? Herodes. Das ist falsch.
Ja, das ist aber falsch, genau. Das jedenfalls war sehr bewegend, offensichtlich. Wie gesagt, was folgt, ist nur eine Auswahl. Am 1.4. die Trauerfeier für Johannes ist paradoxerweise einer der schönsten Momente des Jahres gewesen. Das zu erläutern, habe ich schon mal gemacht in einer der zahlreichen Distanz- und Gloria-Folgen, warum das ein sehr schöner Moment gewesen ist. Deshalb möchte ich das jetzt nicht noch einmal tun, weil es jetzt sehr weit führen würde. Und dann auch relativ kürzlich am 5. Oktober der lange Soloflug nach Leipzig-Halle war für mich auch ein äußerst bewegender Moment. Einfach zu sehen, okay, du kannst jetzt alleine fliegen, ein Flugzeug von Rostock navigieren bis Leipzig-Halle und zurück. Alleine. Ohne Hilfe. Und das ist schon sehr bewegend für mich gewesen, weil das eines meiner größten Ziele war, das zu können.
Alles sehr nachvollziehbar. Herr Stett, hier braucht jemand mit Frage 41 nochmal den Namen von deinem Buchautor.
Alle?
Nee, ich glaube vom letzten Buch jetzt hier, Geschichten aus dem Henkelkorb, oder wie das heißt.
Karl Sattler, das ist mein Opa, das ist kein öffentliches Buch, aber wenn es dazu Rückfragen gibt oder man dazu mal ein Exemplar haben möchte oder zumindest den Inhalt dieser Werke, gerne einfach auf mich zukommen, dann kann ich da Abhilfe verschaffen. Es ist jedenfalls nicht öffentlich zu erwerben. Und das Buch davor, kleinen Moment bitte. Das ist öffentlich zu erwerben. Von Wolfgang Börner, Gemischte Fauna, tierische Balladen im Lüchertz Verlag, also LYCH, Lüchertz mit TZ Verlag, ISBN 978-3-94-2929-34-9.
Gut, haben wir das auch. Frage 42, wichtige Frage.
Die wichtigste aller Fragen.
Passt auch. Unser Lieblingsessen, was man in 30 Minuten frisch zubereiten kann. Es gibt tatsächlich sehr viele leckere Gerichte, die man in 30 Minuten zubereiten kann. Mein Go-To-Essen, wenn ich wenig Zeit habe, aber trotzdem was Geiles auf den Teller will, ist die originale Spaghetti Carbonara. Weil, im Gegensatz zu anderen, die das anders behaupten, da eigentlich nicht wirklich Sahne dran gehört, sondern man Ei, Pecorino, Parmigiano, Nudeln, Nudelwasser, Pfeffer, Salz und das ist es schon, braucht. Das alles rührt man heiß zusammen und hat eine herrliche Carbonara. Das ist mein Tipp.
Das wird, genau, mein Schnelltipp ist auch was mit Nudeln, weil es halt einfach fix geht. Und da kommen für mich dann auch noch eine Pilzsoße in Frage. Eine Pilzsoße mit Sahne, wenn man keine Sahne hat. Übrigens auch ganz einfach Milch nehmen, dann dauert es ein bisschen länger und etwas länger einkochen lassen. Sehr hervorragend ist auch Hafersahne oder Sojasahne, eignet sich auch sehr, sehr gut für Leute, die gerne auf Milchprodukte verzichten möchten.
Ja, gut. Frage 43.
Ach, und Knoblauch ist wichtig.
Ja, natürlich,
Knoblauch.
Auf jeden Fall. Das macht jedes Gericht ja. Sowieso besser.
Auch Paradiescreme mit Schokolade macht Knoblauch besser.
Natürlich. Frage 43. Hättet ihr euch jeweils eine andere Stimmlage gewünscht? Finde ich bei dir jetzt
also
interessant.
Ich hätte mir gerne, ja, ich wäre gerne zweiter Bass gewesen, also mit einer unwahrscheinlichen Tiefe.
Das ist auch.
Das wäre also, ich gern gewesen.
Das ist eine schöne Formulierung, eine unwahrscheinliche Tiefe. Ja. Also, das
allerdings
ist sehr unwahrscheinlich, dass du so tief kommst.
Ja. Aber mit meiner aktuellen Stimmlage bin ich auch sehr zufrieden.
Amen. Nee.
Und du?
Ich. Absolut nicht, im Gegenteil. Ich wurde immer als Bariton eingeteilt am Anfang, weil ich tatsächlich keine Höhe hatte, also keine wirkliche. Ich konnte das immer mit Gewalt irgendwie da hoch zwingen, aber das war ja nicht der Weg. Und habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, mit Absicht, weil ich immer lieber Tenor werden wollte. Und siehe da, manchmal ist da, wo ein Wille ist, auch ein Weg. Und nicht zuletzt habe ich ja meine Bachelorarbeit auch darüber geschrieben, ob potenziell bei richtiger Technik auch jeder Bariton Tenor singen könnte. Turns out.
Ich behaupte, ja. Also ja. Es ist bei mir ja auch die Frage gewesen, ich habe am Anfang, bevor ich eingestellt wurde, auch eine sehr gute Höhe gehabt. Ich wollte ja auch gern Tenor werden. Man hat es aber zum Glück abgewendet, weil meine Stimmlage wahrscheinlich es zugelassen hätte, aber ich die entsprechenden Techniken nicht habe und es für mich schädlich gewesen wäre, beziehungsweise ich nicht die Motivation mitgebracht habe, das voranzutreiben. Und zumal ich eben auch als eine sehr schöne, ich finde, die Baritonstimme liegt mir auch mehr.
Das beste Beispiel dafür, wie sehr das sogar geht, weil bei ihm hört man sogar, dass er mit zwei verschiedenen Techniken die jeweilige Stimmlage singt, ist Michael Spires, der neben Mozart-Fach Sidi Lauri, eine der schwersten Arien von Mozart, aus ich komme mal nicht auf den Opernnamen, den liefere ich nach, wenn er mir einfällt, auch Bariton singt. Und das sehr gut. Das kann man sich mal anhören. Das ist tatsächlich nicht so schlecht. Also ich behaupte, mit gut ausgebildeter Technik kann man als Bariton auch Tenor singen.
Ja.
Frage 44. Wie lange wart ihr Dispi? Ich glaube,
warte mal,
ein knappes
43
Jahr.
Ist doch als nächstes, oder?
Nee, 44. Das war Frage 43.
44, okay, ja.
Mhm. Wie lange wart ihr Dispi? Ich glaube, ich war ungefähr ein Dreivierteljahr Dispi.
Ich war exakt ein Schuljahr lang Dispi.
Mhm. Frage 45. Wie kam es, dass ihr beide komponiert?
Also bei mir war es, glaube ich, so, ich habe am Anfang, also ich habe ja schon in der vierten Klasse komponiert, eigentlich kurz davor auch schon, Und ich denke, das war einmal eine Faszination dafür, wie Leute Musik erfinden oder auch dafür, dass Musik aufgeschrieben werden kann. Wenn ich es jetzt retrospektiv betrachte, wird das auch einer der Gründe sein. Und dass man eben aus den Zeichen tatsächlich Klänge machen kann. Dass man Noten aufschreibt und wie das dann am Ende klingt. Das war sicher der erste Anfang. Und dann aber habe ich tatsächlich, um ehrlich zu sein, auch ein Identifikationsmerkmal gesucht am Anfang im Chor. Und definitiv war mein Identifikationsmerkmal, dass ich komponiert habe. Und ich würde sagen, aus diesen beiden Dingen hat sich dann ergeben, tatsächlich auch technisch korrekt zu komponieren bzw. kreativ zu werden. Nicht einfach nur Dinge aufzuschreiben, so war es tatsächlich am Anfang bei mir, und dann quasi zu erforschen, wie klingt das überhaupt, sondern dann auch zu denken, okay, so soll es klingen, so schreibe ich es auf. Das in der Reihenfolge hat stattgefunden. Und dann habe ich gemerkt, oh, du kannst selber Musik erschaffen. Und aber bevor ich selber Musik erschaffen habe, habe ich erstmal versucht, Stile zu reproduzieren und sie dann so anzufinden, wie ich es möchte. Also bevor ich einen eigenen Stil hatte, habe ich andere Stile reproduziert und zusammengemischt, weil es die so in der Kombination noch nicht gab. Obwohl es nicht mein eigener Stil war. Und erst später kam es dann dazu, dass ich einen eigenen Stil hatte, weil ich dann eben auch Stücke oder Texte nicht so gefunden habe, wie ich sie gerne singen wollte oder spielen wollte. Und habe dann eben selber gesagt, okay, so sollen sie klingen, aufschreiben, los geht's.
Ja, das kann ich eigentlich in allen Punkten so unterschreiben. Bei mir kommt noch dazu, dass ich es einfach total spannend finde, Dinge klingen zu hören mit Klängen, die mir vorschweben. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist,
ja,
als Gedanke.
Doch, doch, ja.
Aber das ist was ich total spannend finde.
Ah. Gesundheit, wie schreibt man das auf? Das würde ich jetzt gerne mal an einen MIDI-Converter geben und gucken, was er daraus macht.
Das war der Nieser zum 100. Frage 26. Ach Gott, was laber ich? Frage 46. Julius, bekommst du als Pilot Rabatt, wenn du in den Urlaub fliegst oder wie jetzt gerade nach Indien?
Aktuell nein. Also früher war es tatsächlich so, dass die auch die Flugschüler und die Flugschülerinnen von Lufthansa ein ID-Travel-Abkommen hatten, also wo sie mit ihrer Identifikation, also als Mitarbeitende, Möglichkeit hatten, zu vergünstigten Konditionen zu fliegen. Das wird später so sein, und das hat eigentlich jede Airline, und es gibt auch andere Airlines, die mit anderen Airlines diese Abkommen haben, zum Beispiel Aerologic bietet das an, für seine Mitarbeitenden, dass die im Lufthansa-Konzern diese vergünstigten Angebote verwenden dürfen. Und bei Lufthansa ist das auch so. Man kann vergünstigt in Urlaub fliegen, hat dann allerdings nicht alle Rechte wie ein Vollbezahler. Zum Beispiel kann man, wenn jemand diesen Flug noch voll bezahlt, also wenn du jetzt zum Beispiel einen Flug buchst, voll bezahlt, auf den ich mit meinen vergünstigten Konditionen mich auch buche und der Flug ist voll, schmeißt die mich raus und du fliegst mit. Logisch. Das ist halt der Unterschied. Man hat dann nicht die gleichen Rechte, aber man kann eben sehen, wie der Flug ausgebucht ist. Die Möglichkeit hat man, um zu sehen, welchen wählt man, damit ich doch mitkomme. Und man kann jederzeit zurücktreten, ohne Stornierungsgebühren zu bezahlen.
Gut. Frage 47. Welche erwachsenen Bezugspersonen hattet ihr im Chor? Lehrer, Erzieher, etc.? Na, vor allem mal ein Kantor. Ja. Ja, das wolltest du auch gerade sagen.
Klassenleiterin auf jeden Fall auch.
Aber auch im Alumnat gab es wichtige Personen. Also ob das der damalige Geschäftsführer war, Stefan Altner, ob das die diversen Alumnatsleiter, die ich mitgekriegt habe, Harald Ladewig, ein absolutes Original damals gewesen.
Absolut.
Mit Sprüchen, da hast du dich wirklich scheckig gelacht.
Ja.
Also zum Beispiel, wo du bei ihm auch oft nicht wusstest, macht er das jetzt mit Absicht oder ist der wirklich verpeilt? Also war wirklich ein herrlicher Typ. Also ein Beispiel, wir hatten Vertretungsstunde Physik mit Herrn Ladewig und haben eine Arbeit geschrieben und Herr Ladewig sagte am Anfang der Arbeit, ja, und denk dran, ich sehe alles. Macht auf dem Absatz kehrt und ging ins Vorbereitungszimmer und ward für die ganze Arbeit nicht wieder gesehen. Und wunderte sich hinterher, warum alle eine 1 oder 2 hatten.
Ja,
genau. Das war Herr Ladewig.
Und auch, man kann den Namen vielleicht sagen, Frau Backasch, den Vornamen muss man ja nicht sagen, ist definitiv auch ein Original gewesen. Ja,
auf jeden Fall.
Ist sie ja hoffentlich auch immer noch. Ich habe lange nichts von ihr gehört.
Ich begegne ihr ab und zu mal zufällig, tatsächlich.
Also sie ist noch, das ist sehr, sehr schön. Und dann würde ich auch noch sagen, es gibt auch einzelne Thomaser, die Vorbilder sind. Insbesondere die in meiner 11. und 12. Klasse kann ich zwei Personen nennen, die auch im öffentlich musikwirksam unterwegs sind. Das sind einmal Philipp Goldmann und Johannes Köhler. Das sind beide Dirigenten und Sänger. Philipp Goldmann war erster Präfekt, als ich 4. Klasse war. Deshalb war er einer meiner Vorbilder. Und Johannes Köhler war mein erster Mentor und hat mir, was den Chor betrifft, sehr viel beigebracht, hat mir in vielen Situationen ausgeholfen, wofür ich immer dankbar sein werde und an die ich mich auch immer noch erinnere.
Gut. Frage 48. Wann wart ihr das letzte Mal so richtig berührt?
Das kann ich sehr genau sagen. In Rostock war das noch, kurz vor Schluss. Habe ich eine ganz kurze Sprachnachricht erhalten von einer sehr guten Freundin aus dem Chor. Einfach nur als Impression einer Probe mit dem Kollegium Thomanum. Und diese Nachricht war 20 Sekunden lang und 15 Sekunden davon waren Musik. Und es wurde der Anfang von Weihnacht von
Mauersberger. Ja, Mauersberger.
War zu hören, genau, war zu hören. Und das hat mich sehr bewegt, wirklich unglaublich. Und es ist interessant, wie 15 Sekunden Musik so viel auslösen können. Was für eine Kraft da dahinter steckt.
Das ist bei mir tatsächlich ähnlich. Bei mir war es also so richtig angefasst und da musste ich aufpassen, dass man nicht anfängt zu heulen auf der Bühne.
Das ist mir tatsächlich passiert in dem Moment. Also ich war alleine in meinem Bett, aber trotzdem ist das passiert und das ist unglaublich, also was das bewegen kann.
Das war bei mir tatsächlich im Gala-Konzert mit Amakord, als wir mit Stila Lukacu, mit dem Duo, was ich ja neulich auch empfohlen habe mit ihrem neuen Song Blauer Flamingo, als wir mit denen zusammen Poot Vaney gemacht haben, weil das, ich weiß nicht warum, aber dieses Stück an sich ist schon krass. Das hat einen unglaublichen Inhalt. Ja, es ist ja eine heimliche Nationalhymne gewesen, auch in Zeiten der Besetzung Lettlands. Es ist inhaltlich auch so krass, weil der es sozusagen den Vorwurf an den jungen Mann gibt, dem eine Frau versprochen wird, er könne sie nicht heiraten, weil er würde fremde Pferde reiten und permanent besoffen sein. Und der sagt, nee, dann segel ich jetzt halt selber nach Kursimmer und hole sie mir, die mir versprochen ward. Also es ist auch inhaltlich irgendwie schon recht bedeutungsschwanger. Und dann in diesem Setting von Laura Jekabsohne für uns a cappella ist das schon immer irgendwie immer, hat das eine Kraft, lass mich so formulieren. Aber das mit Klavier und Saxophon, das war nochmal ganz anderes Level. Das war so berührend, dass ich im Konzert wirklich aufpassen musste, dass es mich nicht komplett zerreißt. Es war zum Glück eines der letzten, wenn nicht sogar, glaube ich, das letzte Stück. Nee, es war nicht das letzte, es war das vorletzte. So, Herr Stett, wir nähern uns dem Ende. Frage 49. Was ist über die Jahre das Coolste, was ihr euren Beruf betreffend bekommen habt?
Bekommen? Also im Sinne von der Erfahrung oder materiell?
Geschenkt, glaube ich. Also ich glaube, es meint materiell.
Wir haben tatsächlich als Kurs einen Baum geschenkt bekommen.
Einen Daumen?
Nee, einen Baum.
Ach, einen Baum.
Gewächs.
Verstanden, ja, Daumen.
Genau. Nein. Nein, also es wurde niemandem einen Daumen abgeschnitten. Wir haben einen Baum bekommen in Rostock von der Flugschule. Und das war sehr, sehr schön. Das wurde uns zum Anfang in Rostock, wurde ein Baum gepflanzt mit einer Koordinate, die man quasi auch anfliegen kann, wenn man das möchte. Das ist eigentlich das Coolste, was man so geschenkt bekommen hat, wenn es jetzt meinen Beruf betrifft. Ja,
ja, ich müsste nachdenken. Tatsächlich, einen Baum haben wir auch geschenkt bekommen letztes Jahr.
Das ist nicht so deine Stärke, ne?
Ja, ja, nachdenken. Ich bin auch Tenor.
So.
Weiß ich nicht, also man kriegt ja über die Jahre doch auch viel und auch viel Nutzloses geschenkt, tatsächlich. So Staubfänger und Dinge, die dann rumstehen. Ich glaube, materiell gesehen, kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, das Coolste, was wir, glaube ich, bekommen haben, war, dass sich jemand wirklich die Zeit genommen hat und uns alle fünf, das Bild hängt auch bei uns im Probenraum, zu malen. Das gibt es auch zu sehen.
Und das ist ziemlich cool.
Und sieht auch tatsächlich ganz witzig aus, aber ist halt richtig, richtig, ja, schön gemalt. So, ich glaube, das gehört mit zum Coolsten, was wir gekriegt haben. Das war, glaube ich, in Japan.
Da ich zwei Berufe habe, in denen ich tatsächlich Geld verdienen werde oder Geld verdient habe, möchte ich noch eine Sache erzählen, was auch sehr, sehr cool war. Letztes Jahr zu Weihnachten, habe ich, glaube ich, zu der Zeit im Podcast auch erzählt, haben wir von der Post als Wertschätzung jeder ein Geschenk bekommen. Und dieses Geschenk war eine erzgebirgisch handgefertigte Postkutsche aus Holz.
Ja,
schick. Das kannst du vielleicht erinnern. Das war auch sehr, sehr schön. Die steht jetzt auch jedes Jahr bei uns als Weihnachtsdeko da.
Das glaube ich gerne. So, Herr Stett, ich bin, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, doch recht froh, dass wir keine 100 Fragen gestellt bekommen haben.
Ja, die hätten wir dann einfach schneller beantwortet. Wir wussten ja, wie viel es sind vorher.
Wir sind tatsächlich bei der letzten Frage angekommen, Frage 50. Und da sind wir jetzt beide mal transparent und ehrlich, würde ich sagen.
Gut.
Was ist das Maximum, was man verdienen kann mit dem, was ihr jeweils macht?
Es ist ja öffentlich zugänglich, kann ja darüber reden. Es ist so, dass das aktuelle Einstiegsgehalt für Co-Piloten bei Lufthansa Airlines zwischen 60.000 und 80.000 Euro im Jahr ist. Natürlich brutto. Netto ist natürlich, kommt dann drauf an, wie man situiert ist, wo man wohnt und ob man jetzt eine Familie hat oder nicht. Also es ist schon ein stattliches Gehalt. Es gibt Kapitäne, die aktuell mit dem, was sie also tun, mit Fliegen, bis zu 250.000 im Jahr verdienen. Das ist was ich nie erreichen werde, weil die Löhne natürlich sinken in der Fliegerei. Die Diskussion, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, ist lang. Und ich bin auch noch nicht hundertprozentig dazu positioniert. Und das würde einen Podcast über ein ganzes Jahr füllen, weil es da sehr viele Meinungen dazu gibt, die alle gehört werden müssen und auch sinnvoll sind. Aber kurz gefasst, ich freue mich natürlich darüber, dass die Löhne so sind, wie sie sind, weil ich sehr, sehr viel Zeit und auch sehr, sehr viel Geld in die Ausbildung gesteckt habe und es doch durchaus eine Verantwortung ist, die man hat. Andere Leute haben auch sehr hohe Verantwortung, das will ich nicht abstreiten. Es ist allerdings auch eine Sache, man opfert sehr, sehr viel, auch was Familienzeit betrifft und Risikobereitschaft, was das eigene Leben betrifft. Das ist in anderen Jobs nicht anders. Also das will ich nicht abstreiten. Und es gibt sehr viele Jobs, die das gleiche Gehalt verdienen würden, die es aber nicht bekommen. Ja. Ich habe jetzt schon ein bisschen in die Debatte eingestiegen, aber es ist so, wie ich gerade die Zahlen genannt habe, es gibt Airlines, wo man sehr viel weniger verdient. Aber wenn es um die reinen Zahlen geht, ist das Höchste, was man aktuell mit Fliegen verdienen kann, im zivilen, normalen, geplanten Flugbetrieb ungefähr um die 250.000 Euro im Jahr.
Da ich mich ja in der freien Marktwirtschaft bewege, gibt es das, also kann man das nur schwer beziffern. Spitzenverdiener, und damit meine ich jetzt Topstar-Niveau, muss ich schätzen, aber schätze ich mit einer Abendgage zwischen 25.000 und 50.000 Euro. Alles andere kann man sich selber ausrechnen. Mit einer Abendgage. Ja.
Das ist schon bedeutend.
Da,
ich muss mich kurz entschuldigen für das Geklopfe. Das ist unser Stargast.
Ah ja. Ja, Herr Stett, Mensch, 50 Fragen sind durch. Folge 100 ist somit am Ende. Ich weiß nicht, wir haben da jetzt nicht drüber gesprochen, aber eigentlich kann es dieses Jahr nicht besser werden. Von daher würde ich fast dafür plädieren, das ist tatsächlich eine spontane Eingebung, wir haben darüber nicht gesprochen, dass wir Pause machen. Dass wir jetzt Winterpause machen. Die Leute haben jetzt sehr viel Material zum Hören. Ich würde vorschlagen, wir gucken mal so um den 6. Januar rum, irgendwann, dass wir vielleicht wieder anfangen. Wäre jetzt mein Vorschlag spontan aus der Hüfte geschossen.
Hört sich nach einer soliden Sache an, denn in den nächsten Wochen wird es für mich und für dich sowieso immer recht stressig, was die Richtung Weihnachtszeit betrifft. Und ich fange wieder an Essen an, habe diese Prüfung am 20.12. und nochmal gesagt, Herr Polos verlost am 15.12. Erzähl nochmal.
15.12. 19.30 Uhr, Thomaskirche am Akkord mit dem traditionellen UNICEF begünstigenden Weihnachtskonzert. Zweimal zwei Karten. Erwähnt diese Folge bzw. erwähnt uns in eurer Instagram-Story und alles ist gut. Dann
nehmt ihr an der Verlosung teil.
Damit genau. Nehmt ihr an der Verlosung teil. Wir werden diejenigen informieren. Ich wollte das eigentlich erziehen lassen in der nächsten Folge, aber irgendwie, muss ich sagen, habe ich gerade jetzt so gar keinen Redebedarf mehr. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist für dieses Jahr alles gesagt. Es sind wahnsinnig viele Fragen beantwortet worden. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns die Treue haltet. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist schwer zu sagen, auch gerade wenn man die Zahlen sieht. Es ist ja doch immer relativ schwierig, also zu bemessen, wie sehr das gewertschätzt wird, was wir machen. Aber es ist dann doch schön zu sehen, wie eifrig ihr hört. Es ist immer wieder schön, wenn ihr uns bei Instagram schreibt oder auf anderen Wegen. Wenn ihr teilnehmt, wenn ihr dafür sorgt, dass die Distanz und Gloria Familie eine ganz lebhafte und aktive ist. Das macht uns ganz viel Spaß. Also mir zumindest. Ich denke, ich spreche dafür anstatt mit. Er nickt eifrig. wir haben euch lieb. Kommt gut ins neue Jahr. Frohe Weihnachten, wenn es dann soweit ist von meiner Seite. Seid lieb miteinander. Verbringt die Tage, so wie ihr sie verbringen wollt. Und bevor es jetzt noch besinnlicher wird, dass es abdriftet ins Schmierige, übergebe ich jetzt Herrn Stett, der sicherlich irgendwas noch zu sagen hat.
Definitiv. In dem Sinne möchte ich auch noch kurz sagen, am 7. und am 8. Januar 2023 kann man das Kollegium Thomarum erleben. Am 7. Januar um 17 Uhr in der Michaeliskirche in Leipzig im Rahmen eines Gastgeberkonzertes, wo wir gemeinsam mit Herrn Reimann von der Rechtsanwaltskanzlei zur baulichen Erhaltung der Michaeliskirche singen und am 8. das traditionelle nachweihnachtliche Konzert in der Kirche in Panitzsch um 15 Uhr veranstalten werden. Herzliche Einladung. So, jetzt kommt es noch zum literarischen Erguss. Geschichten aus dem Henkelkorb, wie gesagt, von Karl Sattler. Diesmal möchte ich noch kurz sagen, wie es genau dazu kam, denn als nächstes ist die Nummer 5 vom Lügenapfel dran. Und da möchte ich kurz das vorlesen, was am Anfang als Widmung in diesem Buch bei mir steht. Ist etwa genauso lang wie das Gedicht, aber die Zeit nehmen wir uns heute mal. Leipzig am 14. März 2007. Lieber Julius, diesmal schreibe ich dir einen ziemlich dicken Brief mit 20 verschiedenen Gedichten, die alle erfunden sind, die aber so oder so ähnlich wirklich vorgekommen sind oder vorgekommen sein könnten. Dazu muss man sagen, dass mir mein Opa früher einmal pro Woche einen Brief ins Alumnat geschickt hat. Sehr wohl, 200 Meter Luftlinie von seinem eigenen Zuhause. Das Büchlein mit den Henkelkorb-Gedichten ist nun endlich fertig. Du sollst als erster eins bekommen, denn mit dem Apfelfest in deiner Klasse, für das du ein Gedicht haben wolltest, hat alles angefangen. Das ist nun schon 3 Jahre her. 2007. In dieser Zeit hat sich der Lügenapfel mehrfach verändert. Zuerst hat ein Junge gemerkt, dass der Apfel lügt, später war es ein Esel, ein gescheites und schönes Tier, so wie ihn Frau Wassermann gemalt hat. Das ist, wie ich schon mal gesagt habe, diejenige, die das alles hier illustriert hat. Auch die anderen Geschichten sind von ihr illustriert. Die kamen nach und nach dazu. Es hat mich besonders gefreut, dass du versucht hast, welche davon zu vertonen, um auch nochmal auf Frage 40 Bezug zu nehmen. Zum Beispiel das Gedicht von der Erde, das am Ende des Buches ist. Fast bei allen Geschichten gab es bis zuletzt kleine Veränderungen, die sie hoffentlich auch besser und witziger gemacht haben. Man sieht, ein Korb kann in vielen Lebenslagen nützlich sein. Er kommt vor in alltäglichen und in märchenhaften Situationen, wo die seltsamsten Geschichten mit ihm passieren. Er wurde von gescheiten Menschen erfunden, um verschiedene Dinge zusammenzuhalten, zu beschützen und tragbar zu machen. Ich hoffe, du hast Freude daran. Es ist unter den vielen Büchern, die du hast, was Besonderes. Es ist zwar sehr schmal, dafür aber hauptsächlich für dich und die anderen Enkelkinder bestimmt. Die bekommen eins, wenn sie lesen können. Mit herzlichen Grüßen, dein Opa Karl. Nummer 5 vom Lügenapfel, den ich übrigens auch vertont habe. Ein Apfel lag im Henkelkorb mit Pflaumen und Kastanien. Die stammen aus dem nahen Dorf. Er selber kam aus Spanien. Vermutlich war der Apfel süß mit seinen roten Wangen, denn in der Heimat hatte er viel Sonnenschein empfangen. Er aber sprach, ich bin gereist zu Schiff auf wilden Wogen, das machte welk und sauer mich. Ganz klar, das war gelogen. Ein Esel kam vorbei, der ließ sich nicht betrügen, er roch den Apfel bis hinein und fraß ihn mit Vergnügen. In diesem Sinne,
Spitze.
Weiter so.
Frohe Weihnachten.